Und irgendwann sitze ich dann ja auch im Kajak oberhalb des Wasserfalls. Da legt sich dann auch irgendwie so ein Schalter in meinen Kopf um und solche Themen wie Angst, Aufregung, all das fällt ab. Und wenn man dann auf diese Fallkante zufährt, ist es ein absoluter Hyperfokus. Man hat viel mehr Zeit gefühlt zu reagieren und zu agieren. Die Fallkante kommt dann einem entgegen und da ist wirklich so richtig Slow-Motion-Moment. Man sieht das Wasser neben sich und mit sich fallen und dann fährt man eben diesen Wasserfall runter, schlägt unten ein oder taucht ein. Es ist kurz ein paar Sekunden dunkel und chaotisch, dann taucht man wieder auf und in dem Moment wacht man auch so ein bisschen aus so einem Traum auf, gefühlt.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere Folge. Ich spreche mit Extremkajaker Adrian Mattern. Was er mit seinem Kajak macht, ist für die meisten Menschen unvorstellbar. Er stürzt sich Wasserfälle hinab, die über 40 Meter hoch sind, oder begibt sich in Flüsse mit Stromschnellen, wo ich mir beim Zuschauen einfach nur denke, wie kann das denn überhaupt gut gehen? Er macht das allerdings nicht nur in sicherem Umfeld, sondern hat es sich zum Faible gemacht, Flüsse erst zu befahren und macht dafür Expeditionen in die entlegensten Gegenden der Welt. Eine davon werden wir auch in diesem Podcast besprechen, nämlich die Expedition auf dem Ivindo in Gabun. Diese Folge haben wir auf der Messe Boot aufgenommen und es war tatsächlich die letzte Folge dieser ganzen Zeit, die aufgenommen wurde. Und ich glaube, man merkt am Anfang des Gesprächs uns beiden an, dass wir noch so ein bisschen abgespannt sind, relativ schnell so im Gespräch Sachen runterrattern. Ich erwähne das nur, weil das einfach nicht für das ganze Gespräch zutrifft. Wenn euch das am Anfang ein bisschen schnell ist, habt ein bisschen Geduld. Dieses Gespräch, und das macht es so besonders, wird in der zweiten Hälfte extrem in die Tiefe gehen. Da beruhigen wir uns auch ein bisschen, das Tempo drosselt sich und wir sprechen über echt krasse Themen. Denn vor 2 Jahren ist der beste Freund von Adrian, Bren Orton, beim Kajaken verunglückt. In dieser Folge spricht Adrian darüber, berichtet von der 5-tägigen Suche nach Bren und wie er letzten Endes mit dessen Tod umgegangen ist. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie dieses Erlebnis Adrians Blick auf sein eigenes Leben und diesen Sport geprägt hat. Und wenn ihr das anhört, werdet ihr merken, es hat mich zutiefst berührt. Dementsprechend stellt euch auf Tempowechsel ein. Schnallt euch gut an, denn es wird ziemlich abenteuerlich, es wird aber auch ziemlich intensiv und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Extremkajaker Adrian Mattern.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine 2. Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der 2. Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser 2. Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen 2. Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den 2. Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten.
Was muss passieren, damit du dich so richtig lebendig fühlst?
Damit ich mich lebendig fühle, muss gar nicht so viel passieren am Ende des Tages. Die Antwort habe ich während Covid gefunden, witzigerweise. Da war es dann so, da war ich mal 3 Monate eben nicht im Kajak gesessen und war viel zu Hause. dachte mir während der Zeit so, ja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, ist schon okay. Und ja, dann nach 3 Monaten Zwangspause wieder die ersten Runden auf dem Home Run auf meinem Fluss, der Ötztaler Ache, gedreht. Da habe ich dann gemerkt, hey, ich habe auf einmal wieder Angst oder ich habe gerade keine Lust, weil mein Material ist nass. Oder aber auch, ich freue mich auf die nächste Strecke und den nächsten Abschnitt. Und bin dann eben so meine erste Runde gefahren. Und danach ist mir wirklich so wie die Schuppen vom Augen gefallen. Für mich ist einfach Kajakfahren der Moment, wo ich mich lebendig fühle. Das klingt jetzt so super stereotypisch, klar. Aber das Verständnis, was mir da gegeben wurde in dieser Situation, war einfach, ich brauche diese Amplitude von guten und schlechten Momenten. Will heißen, ich empfinde Angst, ich möchte gerade was nicht, ob das jetzt, wie gesagt, die nasse Kajakausrüstung ist, in die ich gleich einsteigen muss oder sonst irgendwas. So diese Negativerfahrungen und natürlich dann aber auch die positiven Momente, wo ich mich eben freue, im Kajak zu sitzen. Ich fühle mich lebendig, wenn ich nach einem schweren Rapid flussaufwärts schaue und sehe den Fluss und die Natur oder ja, einfach Momente im Kajak verbringen kann. Und die Zeit hat mir einfach gezeigt, ich brauche diese Momente von gut zu schlecht, dieser Kontrast, und je größer die Amplitude, desto lebendiger fühle ich mich.
Also richtig große Angst, richtig großer Diskomfort, und es danach meistern ist eigentlich das beste Gefühl ever.
Für mich schon, klar, ich meine, das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre und das hat sich vielleicht auch so ein bisschen eingebürgert in mein System, aber genau, ich gehe über meine Grenzen, ich stelle mich meinen Ängsten, arbeite da dann aber gut und
kontrolliert durch. Oder was war die Situation, in der du diese Amplitude am krassesten hattest? Also wo die Angst am größten war? Was muss da noch passieren bei dir?
Ja, ich meine, Angst ist jetzt erstmal natürlich ein großer Begriff.
Oder das, was du meinst, diese Amplitude, ne? Wo war das letzte Mal, dieser Ausschlag so richtig krass?
Das letzte Mal, dass es so richtig krass war, war vermutlich diesen Oktober. Da waren wir in Tadschikistan, auf dem Muxu. Der Muxu ist ein Fluss, der so als legendär beschrieben wird, sehr herausfordernd ist im Kajakbereich. Und die Kernherausforderung ist eben, man ist dort 5 Tage unterwegs, startet auf knapp unter 4000 Metern, fährt dann diesen Fluss durchs absolute Niemandsland und eben bis zum Ausstieg. Und es gibt dort einen Bereich, das ist eine Schlucht, die braucht einen ganz, ganz bestimmten Wasserstand, damit sie überhaupt fahrbar ist. Wir wussten eigentlich schon im Vorhinein, dass es zu viel Wasser hat, um diese Schlucht zu fahren, um dann eigentlich auch den ganzen Fluss zu fahren. Haben uns dann trotzdem dafür entschieden einzusteigen, einfach weil starke Crew, haben uns alle gut gefühlt und meinten, wir können damit schon umgehen. Und 2 Tage später fanden wir uns wieder am Schluchteingang dieses Flusses, wo eben die Kernstellen, also die schwierigsten Stellen des Flusses, auf uns gewartet haben.
Und was für uns, die sich im Kajaksport überhaupt nicht auskennen, was ist es denn genau, was es so schwierig oder so gefährlich macht?
Ja, da muss man sich vorstellen, man ist eh schon an einem Ort, wo man wirklich keine Hoffnung auf Hilfe von außen hat. Jetzt eben diese Schlucht, das heißt, die Wände links und rechts kommen immer näher, dann kann man auch nicht mehr da raus oder anhalten. Und innerhalb dieser Schlucht waren eben die größten Verwirbelungen im Wasser, sogenannte Walzen, wo also das Wasser zurückfließt und den Kajakfahrer oder aber auch Schwimmer dann wirklich fangen kann. Und generell einfach super, super turbulentes Wasser, was einzig und allein darauf zurückzuführen war, dass wir mehr als 3-mal so viel Wasser in dieser Schlucht hatten, wie eigentlich zu erwarten. Der Fluss funktioniert so, im Sommer, wenn der Gletscher schmilzt, dann führt der Fluss viel Wasser, dann wird es eben immer kälter und irgendwann so im Oktober hat man normalerweise die Situation, dass es tagsüber warm ist, nachts aber schon gefriert, sodass der Gletscher nicht mehr abschmilzt, der Fluss eben relativ wenig Wasser führt und damit eben befahrbar ist. Wir hatten das Pech, dass dieses Jahr einfach ein sehr warmes Jahr dort war. Will heißen, als wir noch da waren, ist der Gletscher auch nachts abgeschmolzen, hatte einfach zu viel Wasser, zu große Wassermengen. Ja, und dann standen wir da eben nirgendwo vor dem Schluchteingang, haben uns mal ein bisschen verdutzt angeguckt und mussten dann eben Wege suchen, da außen rumzukommen. War dann sehr, sehr hochalpin, viel gelaufen, mussten über eine Bergkette drüber mit unseren Kajaks, unserer ganzen Ausrüstung. Es war ein sehr, ja, doch schon sportlicher Weg, mit sicherlich einigen toten Leuten, die wir unterwegs dann irgendwo gesehen haben und sowas. Also es war schon sehr wild. Ja, da waren ein paar Leute, die es nicht geschafft haben, jetzt keine Kajakfahrer oder so, aber Locals, die dann dort abgestürzt sind. Und dann läufst du halt da rum mit deinem Kajak auf der Schulter.
Warte mal, ihr wart in einem Gebiet unterwegs, das so hochalpin ist, dass man entlang des Weges Leichen findet von Leuten, die diesen Weg nicht geschafft haben. Und ihr tragt dann noch zusätzlich eure Kajaks mit rüber.
Ja, also klingt jetzt wild, war auch sicherlich nicht der Plan. Aber das war halt dann in diesem Moment die einzigste Lösung, da weiterzukommen. Wie gesagt, Helikopterrettung oder sowas kann man da auch einfach vergessen. Und das war ein Weg, weiter flussabwärts zu kommen, eben diese 4 Kilometer zu umtragen. Und das mussten wir dann machen.
Krass.
War auf jeden Fall sportlich.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt er jetzt zu der Schlucht? Aber ja. Ihr konntet nicht fahren. Ihr musstet den Cut sehen und dann seid ihr diesen Weg gegangen.
Genau. Also wir waren dann praktisch, am Vorabend kamen wir bei diesem Schluchteingang an, haben dann die Drohne steigen lassen, einfach mal geschaut, was erwartet uns da flussabwärts. Und es sah halt einfach gar nicht gut aus. Und wir waren schon so, das könnte sehr unangenehm werden morgen. Lass uns mal schauen, wie wir das am besten umsetzen, wie wir das machen. Nächsten Morgen früh aufgestanden, wieder die Drohne geflogen, einfach mit einem neuen Blick auch mal auf den Fluss. Dann hatten wir die ganze Nacht geschlafen, konnten sich darauf vorbereiten, mussten uns dann aber einfach eingestehen, hey, das ist nicht fahrbar, da kommen wir mit dem Kajak nicht durch. Und dann muss man eben auch diese Entscheidungen treffen und sagen, okay, wir können hier nicht Kajak fahren. Wie kommen wir jetzt weiter? Wie kommen wir da außen rum? Und da war dann eben die einzige Möglichkeit, so an der Bergflanke entlang die Schlucht zu umtragen, was dann auch so ein Weg war, den Goldgräber ab und zu genutzt haben. Wir haben dann auch zwei Goldgräber eben getroffen, einen Kirgisen und einen aus Tadschikistan. Haben uns dann so ganz grob verständigt mit denen, wirklich so offline Google Translator und zwei Worte, was auch immer, nicht mal Englisch. Also es war wild, aber die haben uns dann eben diesen Einstieg zum Weg gezeigt, haben uns auch geholfen, die ersten Meter die Boote aufzuseilen, dass wir halt auf dem richtigen Trampelpfad sind. Und haben uns dann eben in diesem Zuge gebeten, dass wenn wir zwei, drei Leute finden, die abgestürzt sind, dass wir einfach halt vermerken, wo die liegen, damit die einfach die nach Hause holen können.
Crazy, wie ist es dann, an so einer Leiche vorbeizugehen?
War natürlich jetzt nicht direkt neben dem Weg, also die sind ja offensichtlich abgestürzt, aber sicherlich unangenehm, keine Frage. Ich meine, wir sind da, um unserem gefrönten Hobby nachzugehen irgendwo, um Spaß zu haben. Laufen dann auf diesen Wegen rum und da ist dann jemand offensichtlich verstorben, der da nicht war, um Spaß zu haben oder seinem Hobby nachzugehen, sondern wahrscheinlich den Unterhalt für sich und seine Familie zu generieren. Ist natürlich nicht cool, keine Frage. Aber in dem Moment muss man einfach fokussiert bleiben, auf sich selber fokussiert sein. Wie gesagt, es ist dort oben super, super windig. Wir haben die Kajaks mit 270 auf der Schulter. Das heißt, auch so Windstöße sind dann nochmal ganz, ganz anders, als wenn man jetzt einfach nur so dort wandern würde oder so. Das heißt, es ist natürlich nicht schön, sowas zu sehen. Ich muss dann aber auch einfach auf mich schauen und meinen Fokus nicht verlieren. Und dann schaut man sich das an, denkt sich, oh, unangenehm, tut mir sehr leid für die Person. Aber let's not lose focus und dann muss man auch weiter.
Krass. Boah, lass uns mal reinspringen in die erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
In deinem Fall geht es ja eher um Abenteuer Fluss. Aber da drücken wir heute mal ein Auge zu. Am Ende landen die ja eh alle im Ozean. Du hast ziemlich früh, wie alt warst du, als du mit dem Kajaken begonnen hast? 10?
Ja, sogar 8. Mit 8 Jahren so das erste Mal.
Genau, mit deinem Vater zusammen. Warst super talentiert und hast vor allem unendlich viel Zeit in diesen Sport reingesteckt. Bist gar nicht mehr aus dem Kajak rauszuholen gewesen. Und das hat dann dazu geführt, dass du so erfolgreich auch wurdest, dass du dich für die Weltmeisterschaften in den USA qualifiziert hast. Ich glaube, das wäre jetzt der erste Punkt, wo ich ganz gerne einsteigen würde, dass du ein bisschen erzählst, weil ich glaube, das war ein wegweisender Moment, diese Weltmeisterschaft damals.
Ja, hundertprozentig, genau. Wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich so ein bisschen aus dem Freestyle-Bereich mit noch kürzeren Kajaks, wo wir eben so Tricks performen auf stehenden Wellen und Walzen. Da ging für mich die Reise damals los, einfach weil da noch am ehesten die Jugend war im Kajakbereich. Da habe ich dann meine Freunde kennengelernt, mit denen ich unterwegs war am Wochenende und so. Und ich war immer gut. Tatsächlich nicht der talentierteste oder der beste in dem Bereich, aber okay, es hat gereicht, mich für die Freestyle-Weltmeisterschaft in Hinterheller damals zu qualifizieren. Da war ich dann gerade frische 18 Jahre alt und hatte eben diesen Traum, endlich mit dem Kajak rauskommen, international reisen, die Welt erleben. So sind wir dann eben nach Nantahala gereist. Das ist im Southeast von den USA. Dort angekommen wurde ich erstmal ein bisschen ernüchtert. Es war deutlich weniger Zeit auf dem Wasser, als ich es mir eigentlich hätte vorgestellt. Ich liebe Kajakfahren. Auch damals habe ich schon Kajakfahren geliebt. Ich wollte den Großteil meines Tages im Kajak verbringen. Und dort sind es dann irgendwie eine Stunde pro Nation zwischen 9 und 18 Uhr. Long story short, ich war nicht so viel auf dem Fluss wie gewollt. Hat mich ziemlich genervt, gerade wenn mein schwer erarbeitetes Geld zu dem Zeitpunkt dann da jeden Tag auch draufgegangen ist. Und habe mich dann eines Tages so ein bisschen weggestohlen vom Training, um dort auf den Green River zu gehen. Das ist ein sehr, sehr legendärer Fluss, so ein Klassiker, wo auch jedes Jahr das Green River Race passiert. Da habe ich mir dann so einen Wildwasserkajak ausgeliehen und bin da so runtergefahren, mehr oder weniger nicht im Wissen meines Trainers. Der fand es natürlich nicht so toll. Und auf dem Fluss habe ich einfach super bildlich für mich gemerkt, wow, das ist das, was ich eigentlich im Kajak machen möchte. Hier fühle ich mich frei. Es ist nicht irgendwie ich gegen die Regeln, ich muss innerhalb von irgendwelchen Definierungen arbeiten oder sonst was, sondern hier bin ich auf dem Fluss und es ist plump gesprochen ich gegen mich selber, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. habe einfach gemerkt, dass dieser Teilbereich des Sports, also dieses Wildwasser-Kajakfahren, einfach viel, viel besser zu meiner Persona passt. Ich bin auch nicht so ein Wettkampftyp. Ich habe nicht so diesen Ehrgeiz, gegen andere besser zu sein. Gegen mich selber natürlich. Ich möchte mich stetig verbessern und in dem, was ich mache, besser werden. Aber ich habe nie so diesen Drive gehabt, andere Leute irgendwie zu besiegen, besser zu sein. Ja, und das hat mir eben dieser Moment sehr gezeigt. Dann bin ich die WM zwar auch noch fertig gefahren, habe da okay abgeschlossen.
Was hat denn dein Trainer dazu gesagt, dass du weg warst? Hat er es überhaupt gar nicht mitbekommen? Oder?
Es gab ein, zwei Fragezeichen, war dann jetzt nicht so schlimm, aber war natürlich nicht ideal. Ich wurde gebeten, das nicht so publik zu machen, dass da nicht noch andere auf die Idee kommen. Und dann ja, wie gesagt, WM fertig gefahren, war nichts Weltbewegendes, immer noch okay abgeschnitten, aber für mich war einfach danach klar, hey, ich muss in diesen Wildwasserbereich, ich will weg von den Regeln, ich will schauen, was ich mit dem Fluss machen kann und nicht, was mir irgendwelche Schiedsrichter sagen.
Und jetzt bist du, wie nennt man das, Free-Kajaker? Oder?
Ja, ich würde es so als Extrem-Wildwasser-Kajaker, Expeditions-Kajaker irgendwo so da definieren. Das, was ich heute mache, ist eben, mein Fokus liegt auf Erstbefahrungen, Flüsse zu befahren, die sonst noch nie ein Mensch gefahren ist, Wasserfälle erst zu befahren, Wildwasserschnellen erst zu befahren. Also da ist so aktuell mein Steckenpferd.
Und wie findest du deine nächsten Projekte?
Du, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, wie man auf so eine Idee kommt. Also ich bin schon bei Wasserfällen gelandet, weil ich die auf einer Briefmarke gesehen habe und gegoogelt habe, hey, wo ist denn das? Ich bin schon auf Flüssen gelandet, weil ich sie in irgendwelchen Werbungen gesehen habe oder YouTube, Instagram mir was ausgespielt wurde. Also mittlerweile finde ich wirklich eigentlich überall Inspiration. Der Klassiker ist so, dass man sich eben ein Gebiet vornimmt, was spannend aussieht. Ich meine, was brauchen wir für Wildwasser? Wir brauchen Berge und wir brauchen einen Grund, warum da Wasser drin ist. Ob das jetzt eine Schneeschmelze, Gletscherschmelze, Staudammablass oder Regenfälle sind oder natürliche Quellen, ist da erstmal egal. Davon gibt es auf der Welt ziemlich viele von diesen Setups und dann scrollt man so ein bisschen rum, guckt sich mal Satellitenbilder an, schaut mal, was so in der Region da so vielleicht an Touristenattraktionen von Thema Wasserfälle oder so ist, und dann findet man schon echt schnell Material. Die letzten Jahre hat sich sicherlich immer mehr auf Social Media verlagert, für mich auch. Also jetzt gerade bin ich an ein, zwei Projekten dran, wo ich de facto fast so 100% meine Informationen von Social Media beziehe. Und es ist wirklich ein unglaublich krasses Tool. Gerade bei uns zum Kajakfahren brauchen wir natürlich auch Informationen über Wasserstände. Wie viel Wasser führt dieser Fluss von bis, um dann auch vorab so grob definieren zu können, wann zum Beispiel eine ideale Befahrungszeit wäre. Und heutzutage mit Social Media gibt es wirklich Wasserfälle, wo ich fast täglich Updates vom aktuellen Wasserstand nur aufgrund der Menge von Bildern bekomme, die dort eben hochgeladen werden. Das sind Tools, die gab es natürlich früher noch nicht und machte mir das auch ein bisschen einfacher, immer weiter weg, immer wildere Gewässer zu entdecken. Und da sind wirklich so viele Flüsse dabei, die man niemals erwarten würde, auf Social Media zu sehen. Aber irgendwer ist dann doch schon mal dort gewesen und hat zumindest so ein Touristenfoto dort geschossen oder sonstiges.
Krass, aber das heißt, du sortierst, da, also du findest einzelne Fotos wie so ganz kleine Hinweise. Und dann springt bei dir die Fantasie an und du überlegst, okay, wie könnte, guckst dir das mal auf Google Maps an, diese Satellitenbilder, wie könnte das aussehen, wann ist da zum Beispiel Regenzeit, wann ist Gletscherschmelze oder ähnliches. Und das hat ja wirklich sehr viel mit Fantasie zu tun, sich irgendwie auszumalen, wie es sein könnte. Und dann machst du eine unfassbare Planung für eine ganze Expedition, bei dir dann immer noch wahrscheinlich mit Filmteam und ähnlichem. Und fährst hin aufgrund von einer Fantasie, die du als Erster hattest, sonst wäre es ja keine Erstbefahrung. Und wenn man dann ankommt, ich würde fast sagen, es wäre ja fast außergewöhnlich, wenn diese Fantasie dann genau so eintritt, höchstwahrscheinlich wird wahrscheinlich alles komplett anders sein als gedacht. Oder bist du so gut, dass du das echt predikten kannst?
Ja, also ich meine, wir haben schon viele Anhaltspunkte. Wie gesagt, es gibt oft Satellitenbilder, man kann sich angucken, wie so die Geologie vor Ort ist. Darauf kann ich dann oft auch Schlüsse ziehen. Zum Beispiel Vulkangestein kennt man einfach, ist dafür bekannt, immer tolle Wasserfälle mit geraden Abrisskanten zu kreieren. Limestone ist eher ein weicheres Gestein, was dann eher so auswäscht und eher so Kanäle und sowas kreiert. Also man hat natürlich seine Erfahrungen über die Jahre, aber wie du schon sagst, am Ende des Tages ist es ein bisschen eine Wette. Ich sammle alle Informationen so gut wie möglich und bereite daraus eben ein Produkt vor. Und ich meine, da gehen wir wirklich tief, wie du schon sagst. Also Team aufstellen ist das eine, aber es ist manchmal wirklich ein Rabbit Hole, was ich aber auch wirklich sagen muss, was ich mag, da mich reinzustürzen. Zum Beispiel gab es mal eine Expedition in Nordrussland und da fängst du halt auch an, irgendwie Helikopterflugzeiten zu berechnen. Was verbraucht ein Mi-8 pro Stunde an Öl oder an Benzin, Diesel? Was kostet da das Barrel? Wo kriege ich das her? Brauche ich jetzt eine Lagerhalle? Wie komme ich daran? Und dann geht man eben super, super tief in so Themen rein. Oder in Gabun, Expedition vor 2 Jahren, die sehr groß war, muss ich mich mit irgendwelchen Gegengiften von Schlangen beschäftigen und sowas. Also es ist natürlich so eine Expedition, da muss man auf extrem viele kleine Dinge achten. Aber genau das mag ich auch, mich da eben so gut wie möglich vorzubereiten auf das Unbekannte. Komplett in dem Bewusstsein, dass, wie du auch schon gesagt hast, Dinge anders laufen, als man sie vorab erwartet. Aber diese Flexibilität braucht man da einfach. Natürlich hilft der Erfahrung sehr. Und dann ist man eben irgendwann in seiner Traumdestination, ist schon sehr, sehr viel Zeit und Geld und Energie da reingeflossen und hofft dann, dass es wirklich so ist. Und wenn dann wirklich alles perfekt funktioniert, ist es eigentlich fast schon nur noch so das i-Tüpfelchen von so einer Expedition, weil einfach die Planungsphase oft so intensiv ist, dass wenn man dann vor Ort ist und den Fluss fahren darf, das fast schon so die Belohnung von dem Ganzen ist.
Was waren denn für dich so ganz besondere Meilensteine? Also man hört ja, wenn du da so runterratterst, was du alles gemacht hast, ist ja unfassbar. Was waren so die Dinger, wo die für dich persönlich die wichtigsten waren? Oder gibt es da vielleicht eine, wo du sagst, ey, die sticht einfach raus?
Ja, also für mich ist ganz klar die Expedition Anfang 2024 nach Gabun so die größte, wichtigste und ja doch die wichtigste Expedition meines Lebens. Das hat mehrere Gründe. Sicherlich einmal daran, dass das so mein großes Prestige-Expedition-Prestige-Projekt mit Red Bull war. Das heißt, da hatten wir dann wirklich ein großes Team dabei, konnten dann richtig coolen Film draus machen, der dann auch so ein bisschen die anderen Seiten beleuchtet, nicht nur den Kajaksport. In der Hoffnung eben auch einen Film zu machen, der mein Leben widerspiegelt, das dann aber auch für die breite Masse irgendwie verständlich aufbereitet.
Einen Link zu dem Film findet ihr in den Shownotes, der ist wirklich grandios geworden. Ich habe ihn mir komplett angeschaut, obwohl ich eigentlich gar nicht die Zeit dafür hatte, aber hat mich direkt so gefesselt. Dann lass uns doch jetzt mal mit Ruhe und Geduld in diese Expedition reinstarten. Nimm uns mal mit, so was war die erste Idee, wie hat sich das aufgebaut und wie ging es dann los?
Also der allererste Moment, als ich von Gabun gehört habe, war tatsächlich hier auf der Bootsmesse in Düsseldorf 2021. Da hat mir damals Olaf Obsommer, auch ein Kajak-Filmemacher, eine Legende im Kanusport, der jetzt auch schon seit über 30 Jahren on Tour ist, von diesem Fluss erzählt, mit dem Hintergrund, dass sie schon mal dort waren, 2009 meine ich war das. Und er hat mir eben von dem Ivindo berichtet, einem Fluss, der sich da durch Gabun schlängelt, in unzählige einzelne Kanäle aufteilt, im tiefsten Urwald, von denen natürlich dann auch nur manche befahrbar sind, hat gesprochen von riesigen Wasserfällen und großen Rutschen im absoluten Nirgendwo. Sie waren eben damals dort, 2009, es war natürlich eine andere Zeit, und konnten eben immer nur einen Kanal von diesen hunderten von Kanälen auf diesem Fluss fahren, und zwar immer den am nächsten zum Ufer. Einfach, weil man sonst den Überblick verloren hätte, Orientierung verloren hätte und das ganze Projekt einfach viel zu kompliziert geworden wäre. Dann sind sie also den Ivindo gefahren, diese 140 Kilometer, haben allerdings nur so die Oberfläche angekratzt, haben verstanden, hey, hier ist Potenzial, aber da sind wir nicht die Richtigen für und es ist logistisch auch gerade noch viel zu groß. Das war 2009, fast forward 2022. Wir haben Drohnen, wir haben ganz andere Fähigkeiten in Kajaks, die Kajaks haben sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Also hat Olaf mir nochmal gesagt, hey, dieses Thema Gabun könnte bestimmt spannend sein, schaut doch mal rein. Ich habe mir das gemerkt, war hier auf der Boot, mal so ein bisschen rumgegoogelt, ein, zwei Bilder gefunden, aber wirklich nichts Vielversprechendes. Also da war zum Beispiel die Datenlage eher ziemlich dünn. Was ich gefunden habe, war ein Promo-Video von einer chinesischen Drohne mit circa 3 Sekunden Videomaterial von so einem Wasserfall. Der hat mir damals, hat mich aufhorchen lassen, so wow, das sieht extrem krass aus. Wenn da sowas ist, muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Bin dann da so ein bisschen also rein in die Planung und mal geschaut, hey, wie sieht das Ganze aus? Natürlich, es gibt Satellitenbilder und habe schnell verstanden, dass es einfach extrem komplex ist. Der Fluss ist da manchmal über 3 Kilometer breit, hat wie gesagt hunderte von Kanälen. Man weiß auch nicht genau, wo man stoppen kann innerhalb dieser Kanäle. Es ist extrem dichter Dschungel, viel Wildlife. Also dachte mir, wow, das ist sehr spannend. Und kurz danach waren wir in Kenia auf Expedition, hatten da dann zum ersten Mal die Drohnen dabei, nicht nur zum Filmen, sondern auch zum Scouten, also wirklich um zu schauen, was kommt um die Kurve und wie geht's weiter. Und da hat's dann so ein bisschen Klick gemacht, so, ja klar, natürlich können wir diese Drohnen auch zum Scouten nutzen. Und dann hatte ich natürlich noch so Gabun im Hinterkopf, hab dann irgendwie eins und eins zusammengezählt, dachte mir, hey, vielleicht können wir es ja schaffen, den Ivindo zu knacken, wenn wir uns eben auf unsere Drohnen verlassen, von oben diese ganz, ganz vielen verschiedenen Kanäle scouten, um dann eben so die besten und größten Rapids und Wasserfälle auf diesem Fluss zu finden. Das war also so ein bisschen der grobe Pitch, die Idee. Die habe ich dann natürlich ein bisschen aufbereitet und meinen Sponsoren vorgetragen. Red Bull fand das Ganze ganz spannend, ist drauf angesprungen und so haben wir dann uns dafür entschieden, eben daraus ein Projekt zu machen, haben diese Expedition als Anlass genommen, dann eben auch weiterzugehen und nicht nur so in dieser Core-Szene drinnen zu bleiben, sondern wie gesagt, versuchen, unseren Sport, der dann ja doch sehr nischig ist, so aufzubereiten, dass ein Verständnis, aber natürlich auch die Faszination wird, was der Kajaksport so ein bisschen in die breite Masse getragen werden kann. So war dann also der Plan, es wurde alles geplant, es wurden auch gewisse Risikofaktoren da auf diesen Pitch draufgeschrieben, was so alles passieren könnte, warum sich diese Expedition verschiebt oder nicht ganz funktioniert. Da standen dann solche Themen drauf, wie zum Beispiel ausbleibende Regenzeit. Die hatten wir dann auch immer mal wieder in Zentralafrika oder in Sambia, wo ich viel bin, erlebt, dass einfach der Regen nicht gekommen ist, Fluss den falschen Wasserstand geführt hat. Auch der Ivindo, wie viele andere Flüsse, hat nur ein kleines Pegelfenster, wo es wirklich Sinn macht, dort Kajakfahren zu gehen. Das vorab zu definieren, war dann auch nicht so einfach. Auf einmal beschäftige ich mich mit irgendwelchen Niederschlagsmengen im Kongo, im Bassin dort, um irgendwo so eine Hypothese aufzustellen, wann denn in Gabun der richtige Wasserstand für den Ivindo herrschen sollte. Kam da eben auf zwei Pegelfenster, einmal Ende September, einmal Anfang Januar. Wenn man sich dann so die Pegelstände in der Region anschaut, was es da so eben an spärlichen Informationen gibt, war ganz klar, hey, Ende September haben wir die beste Chance, da eben den richtigen Wasserstand vorzufinden. Also haben wir dann unsere Flüge gebucht, haben alles soweit eingetütet. Das Projekt sollte Ende September stattfinden. Ich hatte meine Crew, die wussten alle Bescheid. Wir hatten alle mega Bock, haben uns so auf diese Expedition sportlich vorbereitet, so gut wie es eben geht. Beziehungsweise ich habe alles darauf ausgelegt, habe mein Training adaptiert, habe auch so Sachen wie Hitzetraining gemacht und einfach zu schauen, dass ich da bestmöglich aufgestellt bin. Und 2 Tage vor Abflug war dann natürlich wieder ein Risikofaktor, den auch ich nicht auf meinem Pitchdeck hatte stehen. Und zwar hat dann das Militär die Regierung gestürzt in Gabun. Und dann standen wir da eben mit Abflugtickets 2 Tage nach Gabun. Gerade wurde die Regierung live im Fernsehen gestürzt. Wir haben jetzt das Militär, was dort regiert. Keine Flüge mehr nach Gabun. Projekt erstmal on hold. Dann haben wir dann auch so, gut, was machen wir jetzt? Sollen wir nochmal ein Jahr schieben oder nicht? Und gerade heutzutage in Zeiten von politischen Instabilitäten weiß man ja nie, was nächstes Jahr ist. Und dann haben wir ewig hin und her überlegt. Und auch da musste ich dann mit nochmal die Datenlage anschauen. Und habe dann gesagt, hey, okay, es gibt noch dieses Fenster im Januar. Es ist zwar nicht ideal, aber wir haben jetzt alle anderen Parameter darauf gestellt, mein Training, unsere Zeit, der Invest, alles steht für Gabun, dann lass uns riskieren und lass im Januar dahin. Das heißt, nochmal knappes halbes Jahr geschoben. Und dann kam der Januar und wir sind dann mittlerweile immer noch mit einer Militärregierung, aber einer friedlichen, nach Gabun geflogen. Und da ging dann alles los. Und auch da war es wieder so der Moment, bis man dann wirklich in Gabun den Boden berührt, die Landcruiser da stehen, die Kajaks geladen sind. Es ist super viel Vorarbeit, es sind sehr viele Vielleichts. Man hat natürlich Erfahrungswerte von vielen anderen Expeditionen, aber es ist ja immer irgendwas. Und dann da wirklich da zu stehen, 2 Tage Auto zu fahren, bis man dann irgendwann den Einstiegspunkt sieht und erreicht, war wirklich ein Gänsehautmoment. Weil ab dann, sobald ich im Kajak bin, ist eine Expedition. Dann gibt's keine Informationen mehr, keine Einflüsse von außen. So, es dreht sich alles darum, eben Kajak fahren zu gehen, den Fluss zu befahren, abends ein Camp zu finden, was zu essen und zu schlafen und dann am nächsten Morgen das Gleiche wieder weiterzuspielen, bis man eben am Ausstieg ankommt. Und das ist halt so dieses Gefühl, was ich so extrem liebe, was mir Expeditionskajakfahren eben so gibt, ist dieses wirklich Freiheitsgefühl, weil einfach nichts von außen kommt, keine Einflüsse. Der Fokus ist 100% auf der Sache mit meinen besten Freunden, was will ich mehr. Also bis zu dem Zeitpunkt war es schon sehr, sehr wild, aber als wir dann auf dem Wasser waren, war es mehr oder weniger Business as usual.
Okay, aber du hast schon gesagt, mit deinen Freunden, das zusammengefasst ist das Sand-Kollektiv. Stell uns mal vor, wer sind die Leute, was ist das, was steckt dahinter, was verbindet euch?
Genau, so Sand.
Sand, was heißt das überhaupt? Steht auch auf deiner Hand tätowiert.
Steht auch auf meiner Hand tätowiert. Also Sand ist ein Begriff aus dem Extremsport. Hört man ganz oft so im Walkie-Talkie vor einer Abfahrt, egal ob im Kajak oder im Ski oder sonst wo, ist immer 3-to-1 Sanding. So dieses, der Sand ist so die Befahrung, die Action. Und dafür stehen wir auch. Wir haben uns gefunden 2016. Das war eine Zeit, an der ich Kajakfahrer war, jetzt seit 3 Jahren nach meiner WM da unterwegs von Fluss zu Fluss, immer auf der Suche nach den neuen Herausforderungen. Hab aber so ein bisschen, gemerkt, dass ich keine feste Crew habe, die einfach fehlt. Leute, die genauso kompromisslos wie ich Kajak fahren gehen möchten, die Welt bereisen möchten und wirklich schwer Kajak fahren gehen möchten. Je wilder das Ganze wird, je mehr man das macht, desto kleiner wird natürlich auch der Personenkreis, mit dem man sowas machen kann. Jetzt nicht nur wegen den Fähigkeiten, aber auch, das muss ja persönlich passen und man muss sich vertrauen können. Und gerade wenn es schwer wird und Dinge nicht immer ganz nach Plan laufen, da gibt es einfach nicht so viele Personen, mit denen man da kompatibel ist. Und das habe ich einfach gemerkt. Ich habe immer andere Crews gehabt, zwar Freunde, klar, aber keiner war da jetzt das ganze Jahr unterwegs. Habe gedacht, hey, ich brauche irgendwie eine Crew, das ist mein Wunsch, um da einfach mehr machen zu können. Ich habe damals schon viel gefilmt, aber es hilft dir halt auch nur bedingt viel, wenn du immer alles filmst, aber niemand dich und der Workflow da einfach nicht so da war. Das heißt, ich habe mich nach einer Crew gesehnt, war anscheinend auch nicht ganz alleine. So war es nämlich, dass ich nach Chile geflogen bin, damals 2016, habe dort meine jetzigen besten Freunde getroffen, Bren Orton, Caleb Grady und Dane Jackson. Jeweils aus Bren aus UK, Caleb aus Kanada, Dane aus den USA. Alle in einem ähnlichen Alter, alle mit ähnlichen Aspirationen und dem gleichen Problem, uns fehlt irgendwie eine feste Crew. So haben wir uns da mehr oder weniger zufällig getroffen, waren dann zusammen Kajak fahren und haben einfach super schnell gemerkt, hey, das passt. Wir haben alle Bock, wirklich was zu bewegen in dem Sport, was zu reißen. Ähnliche Ansichten und ähnliche Ziele, sodass wir uns dann eigentlich ziemlich schnell entschlossen haben, ein Kollektiv zu gründen, das eben We Are Sent heißt. Haben dann unseren ersten Kurzfilm unter diesem Kollektiv produziert und rausgebracht. Der kam auch wirklich super an. Und ab dann war eigentlich klar, dass es eben in dieser Konstellation um die Welt gehen wird.
Okay, und diese Konstellation steht jetzt in Gabun am Einstiegspunkt des Evindo. Wie ging es dann los für euch?
Ja, dann standen wir erstmal da, haben dann die Ranger vor Ort kennengelernt und getroffen. Dort gibt es ziemliches Wildlife mit Elefanten und Gorillas und Schimpansen, meine ich. Auf jeden Fall viel Wildlife, da haben uns die Ranger so ein bisschen gebrieft, haben uns gesagt, worauf wir zu achten haben und so weiter und so fort. Aber sobald es durch war, wie gesagt, Business as usual, dann haben wir uns...
Also die ganze Expedition ist eine Wahnsinnsplanung und sobald es dann losgeht, sitzt er hier, Business as usual.
Ja, also ich weiß, es klingt dumm, aber ich meine am Ende des Tages, zu dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich fast über 2 Jahre an dem Projekt geschliffen und gefeilt und unendlich viele Calls gehabt, irgendwelche Kostenkalkulationen gemacht, Flugtickets gebucht, mich mit irgendwelchen Agents rumgeschlagen, mit Agencies rumgeschlagen, Permits für den Nationalpark organisiert. Ja, irgendwie schon. Also dieses Rabbit Hole, von dem ich spreche, ich mag das, da richtig reinzutauchen und tief zu gehen und alle Aspekte eben zu beachten und da auch dran zu denken. Wie gesagt, der Versuch, an ein Gegengift für Schlangenbisse in Westafrika zu kommen, in Deutschland, war schon herausfordernd genug. Irgendwann hat das dann auch geklappt, aber einfach, dass ich daran denken muss, finde ich irgendwie witzig, finde ich spannend. Zu schauen, okay, gut, was für Autos brauchen wir, wie sieht's mit den Straßen aus, was ist mit Straßensperren, also es ist ja so ein super komplexes Ding, alles. Ich mag das schon, ja, ich find's
okay,
spannend.
Okay, und dann geht's los und also nimm uns mal emotional mit, was bedeutet dann Business as usual für dich? Eigentlich haben wir ja vorhin von diesen Amplituden gesprochen, die haben doch da hoffentlich stattgefunden.
Die haben auf jeden Fall stattgefunden, ja, also... Stimmt, du hast recht. Lass mich mal da ein bisschen emotionaler reingehen. Also im Prinzip, dann laden wir halt unsere Boote mit den Sachen, die wir für die nächsten 10 bis 14, 15 Tagen eben kalkuliert haben. Das ist Essen, das ist Campingausrüstung, das ist Erste Hilfe, das sind Wasserfilter. Also all diese Sachen, die wir eben in diesen 2 Wochen brauchen werden, um komplett autark diesen Fluss zu befahren. Und irgendwann sind dann halt die Autos leer, die Boote voll. Dann sagt man Tschüss zu seinen Fahrern, die setzen sich in die Landcruiser, drehen um und fahren weg und dann ist man eben da am Einstieg vom Evindo. Wir wissen, okay, das nächste Mal sehen wir die Jungs wieder, wenn wir eben am Ausstieg sind. Zwischen hier und dort liegen jetzt eben diese 150, 140 Kilometer und viele Höhenmeter. Und der einzige Weg ist einfach flussab. Natürlich auch ein Gefühl, was ich mag, wenn man sich dann eben so committet. Und dann fängt man irgendwann an, so die ersten Paddelschläge zu setzen. Dort oben, der Evindo, ist noch die ersten 50 Kilometer sehr flach. Also da passiert gar nichts. Das heißt, da hast du auch deine Zeit, deine Gedanken schweifen zu lassen. Fährst dann eben durch diesen wunderschönen Dschungel, der wirklich so aussieht, wie man sich ihn noch vorstellt aus dem Dschungelbuch. Also riesige Bäume, alle Farben, extrem viele Tiere, alles kreischt, Affen, Vögel links und rechts. Also super unberührter, super, super krasser Ort. Und man weiß ja eigentlich nur, dass jetzt die nächsten 10 bis 14, 15 Tage Abenteuer beinhalten, nicht mehr. Für mich jetzt in dem Fall stand viel auf dem Spiel, weil meine ganze Expedition, mein ganzes Konzept beruht ja darauf, dass ich dort tolles, fahrbares, schweres Wildwasser finden werde. Basierend auf eben meiner Annahme und meinen, ja, doch sehr spärlichen Satellitenbildern, was man da so sieht, habe ich eben diese Wette abgeschlossen, okay, da wird was Cooles passieren, das ist auf jeden Fall wert, da einen Film drüber zu machen. Und wir stecken zu dem Zeitpunkt mit doch schon einigen an Geld und Invest in diesem Thema drin. Da ist eine komplette Filmcrew dabei.
Sind noch von welchen Summen sprechen wir da?
Mittlere sechsstellige Beträge. Also schon einfach
viel Geld. So eine halbe Million wurde da schon in die Hand
genommen. Plus, minus, ja, ja. Also irgendwo in dem Preisrahmen war man da unterwegs.
Große Wette.
Große Wette. Vor allem, ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Und so war es dann nämlich auch. Der erste Tag war nur flach, das war auch zu erwarten. Und irgendwann kommt man dann zu Kongu Falls. Kongu Falls ist der erste wirkliche Steilabschnitt auf dem Fluss. Bis dahin gibt es noch so ein paar Bilder, weil bis dahin kann man auch mit so einem Holzboot fahren und dann eben umdrehen und wieder zurückkommen, weil es flach ist. Alles, was danach kommt, ist komplett ungesichert. Also wir hatten nur ein paar Bilder von dieser ersten Abrisskante. Da gibt es auch schon über 40 Kanäle. Der heißt eben Kongu Falls und davon hatte ich auch damals diese Drohnenaufnahmen gesehen. Und Kongu Falls ist circa ein 25 Meter hoher Wasserfall. Und hätte man mich vor dem Projekt gefragt, ab wann sagst du, diese Expedition war erfolgreich, hat sich gelohnt, hätte ich gesagt, wenn man eben Kongu Falls, diesen Wasserfall, den ich da gesehen habe, mit dem Kajak erfolgreich befahren kann. Das war so ein bisschen meine persönliche Zielsetzung. Und dann sind wir da eben angekommen, am Abend des ersten Tages, haben die Drohne steigen lassen, ein paar Kanäle angeschaut, vieles sah ganz witzig aus, aber das Highlight natürlich Kongu Falls. Und der erste Blick auf der Drohne hat eigentlich schon mehr oder weniger verraten, dass das Ganze doch nicht so fahrbar ist, wie ich mir das erhofft habe oder erträumt habe. Und das ist dann natürlich so der Moment, wo du denkst, oh Gott, was passiert hier gerade? Ich habe irgendwie alles darauf ausgelegt, auch meine eigene Erwartungshaltung, dass dieser Wasserfall das Highlight wird des Projekts, aber eben auch für mich persönlich. Und dann sehe ich da auf der Drohne, dass das eben gar nicht so gut aussieht.
Was heißt denn nicht so gut?
Ja, also man muss sich vorstellen, es ist ein Wasserfall um die 25 Meter. Diese Fallhöhlen sind hoch, aber nichts, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Aber die Fallkante an sich war sehr chaotisch. Also es war jetzt nicht, dass das Wasser kontrolliert einfach über den Wasserfall geflossen wäre und dann kontrolliert gefallen wäre. Da ist schon viel passiert. Hätte man auch lösen können, aber das Hauptproblem war extrem viele verschiedene Kanäle in diesem Fluss, wie ich schon erwähnt hatte. Und auch hier ist es eben wieder so, dass dort zwei Wasserfälle praktisch ineinander landen. Kongu Falls kommt so von der linken Seite und fällt mehr oder weniger in so einen Hauptkanal, wo sehr, sehr viel Wasser den Fluss runtergeht, wieder rein. Und dort, wo Kongu Falls eben die Wasseroberfläche berührt und praktisch dann den Pool trifft, dort kommt von der rechten Seite auch ein viel massiverer, viel mehr wasserführender Wasserfall hinein. Und das kreiert eben so eine Landezone, die super turbulent und absolut lebensgefährlich ist. Also wo man dann auch sagen muss, okay, wenn alles gut geht bei dieser Befahrung und man flusslinks auftaucht, hast du eine Chance, dass alles gut läuft. Wenn du rechts auftauchst, bist du einfach auf jeden Fall tot. So muss man das sehen. Das ist dann auch dieses Risiko einschätzen und Risikomanagement, was dazugehört. Das war dann praktisch so die Aussage oder das Ergebnis, was uns das Scouten gegeben hat. Und dann sitzt du eben an dieser Wasserfallkante im Hinterkopf wissend, wie viel Energie nicht nur von mir, sondern auch von so vielen Leuten um mich herum da drinnen steckt, wie viel Zeit, Geld, all das. Nur damit man jetzt eben da sitzt und sich für oder gegen so eine Befahrung entscheiden muss. Da kommt dann wieder dieses Thema externe Drücke natürlich super zum Spielen, aber Gott sei Dank habe ich einfach ein tolles Team mit mir dabei, wo wir auch einfach super ehrlich und offen miteinander sind. Es gibt da keine falschen Egos oder sowas, das ist ja auch dann oft ein Thema im Extremsport. Da habe ich wirklich Glück gehabt und dann haben wir uns beraten. Für die Jungs war eh klar, sie möchten da jetzt nicht fahren. Bei mir war es noch so ein bisschen offen, einfach weil es halt mein Projekt ist und mein Steckenpferd. Aber auch dann musste ich mir einfach eingestehen, es ist ein unkontrollierbares Risiko. Wenn ich rechts auftauche, darüber habe ich keinen Einfluss, dann ist es einfach vorbei. Das ist es nicht wert und musste mich dann gegen eine Befahrung entscheiden von meinem vermeintlichen Hauptziel des Flusses. Das heißt, wir sind dann an Tag 3 der Expedition, haben noch nicht allzu viel riesige Action auf den Kameras eingefangen und wissen nicht, was noch kommt. Und natürlich ist in mir dann der Gedanke so ein bisschen aufgewacht nach dem Motto, was machen wir eigentlich, wenn jetzt hier nichts fahrbar ist? Da habe ich ja das ganze Ding gegen die Wand gefahren. Das war dann schon sehr stressig und natürlich eine mentale Achterbahn auf und ab. Und sollte auch noch ein paar Tage so bleiben. Und für mich hat sich dann alles verändert ab Tag 7. Man fährt dann eben in diesen Flachstücken zwischen den Wildwasserstücken immer rum und guckt so ein bisschen sich Wildlife an. Natürlich fragt man sich, was kommt als nächstes. Und dann kamen wir irgendwann zur dritten Abrisskante, die heißt Quatamungu. Und dort angekommen, haben wir wieder die Drohne steigen lassen. Man hat schon so in der Entfernung, hat man schon so rauschen hören. Man wusste, da ist irgendwas Großes. Haben dann tatsächlich einen sehr hohen Wasserfall gefunden, der auch technisch wirklich sehr komplex war, aber nicht unlösbar. Und nicht so, dass da jetzt ein unkalkulierbares Risiko im Spiel wäre. Es waren alles Risiken, Dinge, die schiefgehen können, keine Frage. Aber es war einfach kalkulierbar. Mir war klar, wenn ich hier eine gute Linie fahre und finde, dann habe ich auf jeden Fall die Chance, da gesund runterzukommen. Und dann haben wir eben lange diesen Wasserfall gescoutet. Das sind circa 25, 26 Meter mit so ein paar Steinen im Weg. Und man muss die Einfahrt gut treffen, seine Geschwindigkeit von links nach rechts beibehalten. Und also einfach eine technische, komplexe Linie, aber machbar. Da habe ich mich dann für eine Befahrung entschieden, einfach weil ja, es hat sich für mich richtig angefühlt. Ich wusste, ich kann das. Und hat dann Gott sei Dank auch alles gut geklappt. Und ab diesem Moment ist mir natürlich auch eine Riesenlast von den Schultern gefallen.
Aber lass uns doch mal ganz kurz, hat gut geklappt. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen spannender erzählen. Das heißt, okay, du hast das also dich mit all dem auseinandergesetzt, gescoutet und dann fährst du diesen Wasserfall an. Mit dem Gewicht der ganzen Expedition, all der Planung auf den Schultern und fährst in diese Linie rein. Was ist in dem Moment in deinem Kopf? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, da runter zu gehen? Das kann ich mir zum Beispiel wirklich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja, also so dieses Thema Entscheidungsfindung, Angst, all das, diese ganzen emotionalen Prozesse, die finden bei mir statt, bevor ich im Kajak sitze. Wenn ich neben dem Wasserfall bin und mir überlege, wie könnte man, ist ja wie so ein Riesenpuzzle am Ende des Tages. Wo muss ich hier reinfahren, damit ich dann da unten wieder rauskomme? Wo sind sichere Ecken? Was sind gefährliche Stücke auf diesem Wasserfall? Man muss ja das ganze Ding so betrachten und so ein bisschen runterbrechen. Und irgendwann muss man sich halt fragen, traue ich mir diese Befahrung zu? Ja oder nein? Und da gilt es eben, super, super ehrlich zu sich selbst zu sein. Auch ganz großer Grund, warum ich diesen Sport so liebe. Ich bin der festen Überzeugung, dass man im Extremsport ernst und ehrlich mit sich selber sein muss, was heutzutage nicht mehr wirklich benötigt wird. Ich glaube, es ist sehr einfach, sich im Alltag anzulügen. Ich kann das alles, ist gar kein Problem, ich bin der Beste, was weiß ich. Aber den Fluss interessiert es halt wirklich nicht, was du dir selbst einredest. Das heißt, man lernt sich wirklich sehr gut kennen durchs Kajakfahren. Und ich mag diese Persönlichkeitsfindung sehr und diesen Prozess. Das heißt, ich bin also an diesem Wasserfall und muss mich ernsthaft und ehrlich fragen, ob ich mir eben zutraue, da kontrolliert runterzufahren. Da ist dann so, kommt schon so ein flaues Gefühl in den Magen hoch und irgendwann sagt man, okay, ich traue mir das zu, das und das sind die Gefahren, aber ich gehe davon aus, dass ich mit meinen Fähigkeiten eben in der Lage bin, diese Gefahren zu umschiffen und traue mir die Befahrung zu. Und dann kommuniziert man das ja auch irgendwann nach außen, will heißen in dem Fall jetzt zu dem Mediateam, zu meinen Jungs, hey, ich möchte da runterfahren und ab dann geht ja sofort diese Kette los. Wir bauen Safety auf, also Sicherheit unterhalb des Wasserfalls, dass die Jungs wissen, falls irgendwas passiert, wo ich auftauche, die Leute mit den Kameras bringen sich in Position. Also ab dann entstehen Aufwände und das ist auch so der Moment, wo ich es dann ernst meine oder nicht. Also wenn ich sage, ich möchte da runterfahren, dann habe ich für mich entschieden, dann ist auch so dieses Gefühl am ehesten, so dieses Aufregungs-Angstgefühl und dann gehen diese Prozesse los und irgendwann sitze ich dann ja auch im Kajak oberhalb des Wasserfalls, wenn eben alle Kameras bereit sind, die Safety unten aufgebaut ist, dann liegt es nur noch an mir. Und da ist es witzigerweise so, dass sobald ich im Kajak sitze und meine Spritzdecke, dieses Neopren-Ding, was wir eben anhaben, um unser Kajak wasserdicht zu machen, sobald ich damit meinen Kajak verschließe, da legt sich dann auch irgendwie so ein Schalter in meinen Kopf um und solche Themen wie Angst, Aufregung, all das fällt ab. Ich bin total im Flow, wie in Trance, also Flow-State ist ja auch so ein Thema im Extremsport, was viele kennen, dass man einfach gefühlt sich von außen zuschaut, was da passiert. Und wenn man dann auf diese Fallkante zufährt, ist es ein absoluter Hyperfokus. Man spürt wirklich jede Strömung am Kajak, am Paddel, super, super genau und detailliert. Hat viel mehr Zeit gefühlt zu reagieren und zu agieren. Die Fallkante kommt dann einem entgegen und da ist wirklich so richtig Slow-Motion-Moment. Man sieht das Wasser neben sich und mit sich fallen. Gleichzeitig nimmt man das aber nicht so aktiv wahr. Es fühlt sich eher an wie ein Traum. Man reagiert eigentlich nur noch, weil man halt auch im Kopf hunderte Mal vorher schon dieses Szenario durchgespielt hat, sich da bildlich vorgestellt hat, wie es wohl sein wird, da runterzufahren, was man eben für Schläge setzen muss, wie man seinen Kajak korrigieren muss. Also das haben wir schon so oft im Kopf durchgespielt, bevor wir überhaupt im Kajak sitzen, dass es sich fast schon wie ein Traum anfühlt. Und dann fährt man eben diesen Wasserfall runter, schlägt unten ein oder taucht ein. Es ist kurz ein paar Sekunden dunkel und chaotisch, dann taucht man wieder auf und in dem Moment wacht man auch so ein bisschen aus so einem Traum auf, gefühlt. Man dreht sich um, sieht da diesen riesigen Wasserfall hinter sich, man merkt, okay, man hat alles so umgesetzt wie geplant, man ist gesund, die Befahrung ist gelungen und dann wacht man gefühlt aus einem Traum wieder auf und ist verrückt, was hier gerade passiert ist Und ja, ist ein ganz, ganz besonderer Moment und sicherlich auch neben dieser Persönlichkeitsfindung ein großer Grund, warum ich Kajakfahren so liebe. Sich seinen Ängsten zu stellen, die wirklich einschätzen zu können, Gefahren einschätzen zu können, eine Wette mit oder gegen sich selbst abzuschließen und das dann auch durchzuführen, wenn es drauf ankommt. Dieses komplette Programm oder ja eben dieser Prozess ist für mich einfach super, super spannend und gibt mir auch einfach richtig viel zurück.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind, also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Jetzt zurück auf dem Evindo. Wie war das dann, als du da unten dann ankamst?
Ja, auch da war es dann so über die Fallkante gekommen. Da war vorher noch eine riesige Diskussion, weil da war so Gras ist auf der Fallkante gewachsen, so Schilf oder sowas. Und wir haben halt ewig überlegt, wie rutschig wird es wohl sein mit dem Kajak, verliere ich da Geschwindigkeit oder nicht, man musste es so nach rechts schaffen. Und es war einfach eine riesen Diskussion und ich habe mich einfach irgendwann dafür entschieden, ich gehe davon aus, dass sich das ausgeht, dass das alles gut passt. War dann auch so, man kommt dann an, man merkt irgendwann, man ist auf der richtigen Linie im Wasserfall, hat noch so diese halbe Sekunde, bevor man sich eben mit seinem Körper und seinem Paddel so seitlich zum Kajak legt, um sich für den Einschlag vorzubereiten. Dann kommt der Einschlag, es ist kurz ein paar Sekunden dunkel. Und ich habe schon gemerkt, wie es mich dann sofort flussabwärts gedrückt hat in die richtige Richtung. Ich bin wieder aufgetaucht, musste nicht mal hochrollen. Also ich war sozusagen kopfüber, bin ich wieder aufgetaucht und dann ist eigentlich schon direkt meine Faust zum Himmel gegangen. Ich habe mich extrem gefreut und ja, es war wahrscheinlich eine der wichtigsten Ersterfahrungen in meiner Karriere. Und da war ich dann am Fuße des Wasserfalls, Kota Mongu. Nicht nur der Wasserfall an sich war eben so wichtig, sondern auch für mich ganz klar zu wissen, hey, diese Expedition, diese Wette, warum ich das alles die letzten zwei Jahre gemacht hat sich gerade gelohnt. Genau dafür bin ich hierher gekommen. All die Zweifel, Widerstände, Probleme, Lösungsfindungen aber auch, all das hat sich jetzt gelohnt. Und das zu verstehen und nicht erst im Nachhinein zu verstehen, war super, super powerful für mich. Also es war für mich ganz klar, okay, ab jetzt macht das Ganze Sinn. Und davor war es halt noch nicht so. Und dem war ich mir sehr bewusst. Und das dann aber auch eben bewusst genießen zu können, war schon ein sehr besonderer Moment für mich in meinem Leben.
Wie ist denn das bei euch im Kollektiv? Weil es kann nur einer die Erstbefahrung machen von irgend so einer Strecke, von einem Wasserfall oder ähnlichem. Ist das dann eine Diskussion oder ist klar, Adrian hat das Ganze geplant, er darf sich den Wasserfall aussuchen, das ist seiner und wir sind dann halt Nummer 2, 3 und 4?
Genau, ist so ein Mittelding. Also wie gesagt, Gott sei Dank verstehen wir uns alle super, keine Egos im Spiel, also da hatten wir noch nie Probleme. Aber wie du schon sagst, genau, es ist ja immer irgendjemand, der so ein Projekt primär voranbringt. Es ist immer ein Projekt von einem von uns und wir nehmen alle anderen dann mit. Aber es ist ja immer jemand, der da sozusagen die Organisatorenrolle übernimmt und es sind auch immer unterschiedliche Charaktere. In dem Fall war es jetzt so, das war mein Projekt, das war mein Baby. Dann war es auch klar, dass ich in dem Fall die Erstbefahrung mache. Aber auch auf dem Evindo generell hatten wir ja extrem viele verschiedene Rutschen, Wasserfälle, Stromschnellen, die alles Erstbefahrungen waren. Das war jetzt natürlich so die größte, schwerste, herausforderndste, aber es gab extrem viele andere. Und da haben wir dann auch einfach durchgetauscht, dass jeder ein paar Erstbefahrungen machen konnte. Aber bei dem Wasserfall war es klar, es ist mein Projekt. Ich sehe auch am ehesten die Linie auf dem Wasserfall. Das ist ja das Nächste. Wenn man so eine Theorie hat, wie etwas funktionieren könnte. Ich glaube, ich schaffe es rechts vom Stein, um dann da in der richtigen Position anzukommen. Das Glauben ist immer schön und gut, aber man hat es ja noch nicht gesehen. Es gibt noch keinen Beweis für diese Theorie. Und das heißt, die erste Person, die da runterfährt, macht es basierend auf der Annahme, dass es funktioniert, wie man sich das vorstellt. Alle weiteren danach haben es schon mal gesehen. Es gibt Referenzpunkte. Ah, okay, das Kajak hat sich ja doch nicht so sehr von den Steinen abbremsen lassen, wie ursprünglich gedacht. Oder ah, schau mal da, die Welle ist doch ein bisschen kräftiger, als wir dachten. Und es macht vielleicht Sinn, ein bisschen weiter nach links zu schieben. Also nur die erste Person muss komplett mit Guessing arbeiten. Alle weiteren danach haben halt einfach die Möglichkeit, auf diese Erfahrungswerte zurückzugreifen.
Sehr cool. Und damit war dann die Sache für dich ein Erfolg. Es hat alles Sinn gemacht. Gab es noch irgendetwas Wichtiges, was wir noch erwähnen müssen, bevor wir den Evindo wieder verlassen thematisch?
Genau, ab da hat alles Sinn gemacht, aber dann ging es ja erst noch weiter. Also es waren schon strapazierende Tage, keine Frage. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film, glaube ich, spiegelt das ganz gut wieder.
Das passt auch. Wir haben noch genug Themen, dass wir die Geschichte nicht auserzählen müssen. Schaut euch den an, der ist for free auf der Red Bull-Seite zu sehen. Großartiges Kinofeeling. Mega, mega, mega Film. Wir gehen mal in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Und lass uns mal über Unfälle sprechen. Bisher ist in den Geschichten ja immer alles glatt gelaufen. Aber es wäre ja kein Extremsport, wenn nicht auch die Gefahr bestünde, dass Dinge richtig schief gehen. Was sind denn überhaupt die Gefahren? Also ich meine, wenn man 25 Meter, ich glaube, der höchste Wasserfall, den gefahren ist, sind 40 oder so,
richtig? Ja, genau, 42 Meter.
42 Meter. Dass da eine Menge schief gehen kann, ist irgendwie klar. Aber so richtig verstanden habe ich noch nicht, was genau sind die Gefahren bei Wasserfällen, bei Stromschnellen, bei, wahrscheinlich benutze ich sogar die falschen Worte für all das. Was sind die Dinge, wo du selber sagst, ja, da kann es ernst werden?
Also wir sind ein Wassersport, es ist ein Extremsport im Wasser. Das heißt, die größte Gefahr ist natürlich zu ertrinken. Das ist immer die größte Angst und die größte Gefahr, ganz klar. Das kann natürlich aus unterschiedlichen Gründen passieren, ob man da jetzt unter Wasser irgendwo gefangen wird, unter einem Stein, unter einem Baum, in irgendeine ungünstige Ecke gedrückt wird. Das sind natürlich die Gefahren, was jetzt Verletzungen bei Wasserfällen spezifisch betrifft. Auch da, wir haben große Fallhöhen, man wird sehr schnell, sehr schnell. Wir haben das auch mal bei Red Bull im High Performance Tester Center getestet, was da so für Kräfte auf mich wirken und was da eigentlich so Phase ist. Stellt sich raus, Wasserfälle fahren ist so ein bisschen wie Autounfälle provozieren. Das heißt, dann kannst du natürlich dein Training darauf anpassen. Das mache ich jetzt schon seit Jahren so, einfach um zu schauen, dass ich bestmöglich darauf vorbereitet bin, mental, aber auch physisch. Gleichzeitig, es sind immer Einschläge, keine Frage. Und da können dann natürlich Knochen brechen, so Klassiker, oder wenn es schief läuft, Sachen, die öfters mal passieren, natürlich, dass die Nase bricht, dass die Schulter was abbekommt, dass die Rippen brechen.
Einfach vom Aufschlag aufs Wasser.
Genau. Also wenn dann der Winkel vom Kajak falsch steht und man zum Beispiel flach landet und eben das Kajak gar nicht unter Wasser gedrückt wird, und das hast du eben aus 20, 30 Metern, dann bist du da mal eben knapp 100 km/h schnell und bremst dann praktisch von 100 auf 0 in weniger als einem halben Meter. Und dann ist es ja wie wenn du mit dem Auto in die Wand reinfährst und du hast dann einen halben Meter Motorraum, Knautschzone so. Also da können natürlich extreme Kräfte auf den Körper wirken. Und genau, also Verletzungen, die da so passieren können, würde ich sagen, sind gebrochene Nasen, kaputte Schultern, gebrochene Rippen, gebrochene Wirbelsäulen. Das ist natürlich nur der Extremfall. Wir tun alles dafür, das zu vermeiden. Aber das sind so die Risikofaktoren, mit denen wir rechnen müssen, mit denen wir spielen müssen. Und natürlich das Ganze in Kontext zu setzen. Es ist jetzt nicht so, dass mir diese Sachen in der Skatehalle passieren, wo dann die Ambulanz 5 Minuten davon nebendran steht und ich direkt im Krankenhaus bin. Wir sind einfach oft in Regionen, wo nur sehr schwer oder manchmal auch wirklich gar keine Hilfe von außen zu erwarten ist, was wir einfach auch in unserer Entscheidungsfindung massiv mit reinbringen müssen.
Was steht denn bei dir so zu Buche an Verletzungen?
Ach du, ich bin eigentlich über die Jahre ganz gut weggekommen, auch wenn es immer ein bisschen komisch ist, das so zu erklären. Aber ich glaube, ich bin schon relativ konservativ, was mein Risikomanagement betrifft. Also ich möchte 100 Jahre alt werden, das ist immer noch mein großes, großes Ziel. Dafür muss ich einige richtige Entscheidungen treffen. Verletzt habe ich mich bis jetzt ab und zu, aber wie gesagt, nichts Riesiges. Ein paar Mal die Nase gebrochen, ein, zwei Mal die Rippen gebrochen, hatte jetzt einen Bauchmuskelabriss, der mich ein bisschen länger rausgeholt hat, 2023. Das war undankbar und nervig, aber wenn das so meine größte Verletzung ist aus nun jetzt schon fast 12 Jahren Vollzeit-Kajak und Extremsport, dann passt es für mich eigentlich ganz gut.
Mhm. Ich habe mal in einem anderen Podcast die Geschichte gehört, dass du einen Unfall im Ötztal hattest. Du nix direkt, weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich fand, das war eine Situation, die sehr gut beschrieben hat, wie es auch mal schief gehen kann. Magst du uns auch mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, du meinst wahrscheinlich 2013 eben Ötztal. Da war ich gerade 18 Jahre alt, kam frisch aus der Schule, war eben in den USA, hatte da meine Erfahrung auf dem Fluss und habe mich eigentlich dafür entschieden, dem Fluss nachzujagen, das zu meiner Passion zu machen. Und dann waren wir im Ötztal in Österreich, in Tirol, ganz toller Fluss. Damals war da auch noch ein riesiges Rennen, die Adidas Sickline, das heißt, alle Kajakfahrer waren dort versammelt, um dort eine der schwersten Strecken in den Alpen zu racen. Und es war eben irgendwie so 18 Uhr abends. Ich wollte noch eine schnelle Runde drehen mit Freunden, bin vorher diesen Abschnitt noch nie gepaddelt. Ein Freund von mir ist ja schon im Jahr vorher mal gefahren, dachte, komm, wir fahren da schnell runter, fahren wir einfach hinterher. Und das war dann so der Klassiker, jugendlicher Leichtsinn, nicht die Zeit genommen, den Fluss richtig anzuschauen und zu scouten, einfach runter und reingefahren. Und ja, dann habe ich mich, ehe ich mich versehen konnte, in einer Situation befunden, wo ich praktisch vor einem Stein in meinem Kajak eingeklemmt war. Das ganze Wasser ist nicht um den Stein herumgeflossen, sondern unter diesem Stein durch. Das kann man sich vorstellen wie so eine Klospülung, beziehungsweise einfach ein Loch unter den Stein, wo dann halt das ganze Wasser unter diesem Stein durchfließt. Und sowas ist gern verblockt. Da sind dann gern Bäume drin, die dann irgendwie quer stehen, oder das Loch ist einfach zu klein, um da durchzupassen. Und dann hat mein Kajak eben angefangen, so unter diesen Steinen gezogen zu werden. Und für mich war klar, ich muss jetzt aus diesem Kajak raus, bevor es mich da jetzt noch im Kajak drunter durchzieht.
Bin dann, damit du so klein wie möglich bist und die Chance, dass du irgendwie durchflutscht, möglichst groß ist.
Genau, weil in dem Moment ist auch klar, Option 1 ist, dieses Loch unterm Stein ist groß genug, da ist kein Baumstamm drinne. Ich passe da durch, werde durchgespült und habe danach immer noch genug Wildwasser, was ich irgendwie schwimmend runterkommen muss, aber zumindest das habe ich mal überlebt. Option 2, es ist irgendwas drin, ein Baum, ein Stein ist doch enger als gedacht und du bleibst da drin stecken und da holt dich auch niemand mehr raus. Das war mir tatsächlich sehr klar, auch ich war sehr ruhig in dieser Situation, während ich da vor diesem Stein war, war klar, okay, ich muss jetzt aus meinem Kajak raus, um mir eben die bestmögliche Chance zu geben, das zu überleben. Gesagt, getan, bin dann da ausgestiegen, mich hat es abgesaugt und ich kann es am ehesten beschreiben, wie so, ich glaube, so fühlt sich's für eine Wurst an, wenn sie hergestellt wird. Also mich hat es dann da so durchgezogen und links und rechts habe ich gemerkt, die Steine kommen näher an meine Schultern, es drückt meine Schultern zusammen und dann bin ich dann wieder aufgetaucht auf der anderen Seite, nachdem mich da so richtig durchgepresst hat.
Wie so eine Geburt.
Wie so eine Geburt, ja, wirklich. Wahrscheinlich ist es meine zweite Geburt gewesen. Bin dann wieder aufgetaucht unterhalb von diesem Stein. Hatte dann auch genug Wildwasser, wo ich dann so schwimmend runterkommen musste. Irgendwie habe ich mich irgendwie ans Ufer gerettet und geschafft. Und war dann erstmal so ein bisschen schock natürlich. Und dann war für mich wirklich ganz klar, okay, Option 1, das ist jetzt der Schuss vom Bug. Ich wende mich vom Kajaksport ab. Einfach weil ich gerade gemerkt habe, dann kann auch wirklich Schlimmes passieren. Oder Option 2, ich steige jetzt wieder direkt danach ins Kajak und fahre diese Strecke fertig und bleib dem Sport treu mit dem Wissen, was eben passieren kann. Und ja, habe mich offensichtlich für Zweiteres entschieden, bin dann auch wieder direkt ins Kajak eingestiegen.
An demselben Abend noch?
10 Minuten später, weil für mich ganz klar war, wenn ich da jetzt nicht wieder einsteige und diese Strecke fertig fahre, dann entwickeln sich Ängste, Blockaden, dann steige ich sicherlich nie wieder ins Kajak. Und ja, bin dann eigentlich total überraschend ruhig und reflektiert dann eben in meinen Charakter eingestiegen und bin die Strecke fertig gefahren. Natürlich shaky und nicht sonderlich stilvoll, aber ich glaube, es war wichtig, dass ich an dem Abend nochmal ins Kajak gestiegen bin, weil wer weiß, ob wir heute sonst hier sitzen würden.
Sag mal, wie gehst du denn damit um, Situationen abzubrechen? Du hast ja vorhin schon von dem Kongo erzählt, wo du tatsächlich ja auch abgebrochen hast. Wie gehst du mit Angst um? Ich meine, das muss ja ein Riesenthema in deinem Leben sein, weil du dich immer wieder Situationen aussetzt, in denen jeder vernünftige Mensch, so würde ich zumindest sehen, Angst empfinden muss.
Ja, und auch zum Thema Angst. Ich meine, man könnte ja oft meinen, manchmal fragen mich auch Leute, hast du eigentlich gar keine Angst oder empfindest du keine Angst? Und da muss ich sagen, auf jeden Fall empfinde ich auch Angst wie jeder andere Mensch. Ich glaube, wer bei sowas keine Angst empfindet, wird nicht sonderlich alt. Angst ist für mich Tag meines Alltags in dem Fall, auf jeden Fall. Aber wo ich den Unterschied ziehe, ist, oder was ich eben mag und was ich möchte, ist, mich diese Angst zu stellen und die auch so ein bisschen aufzudröseln. So, wovor habe ich eigentlich gerade Angst? Warum habe ich gerade Angst? Ist es gerade so super überwältigend und ich habe einfach Angst davor, weil ich es nicht einordnen kann? Oder habe ich Angst davor, genau da in eine spezifische Ecke vom Fluss gedrückt zu werden, weil eben realistisch die Strömung dahin schiebt. Also diese Angst, sich von der nicht übermannen zu lassen und zu sagen, hey, ich empfinde gerade Angst, warum empfinde ich diese Angst? Was kann ich dagegen tun, um diese Elemente, die in mir Angst hervorbringen, schon vorab eigentlich einfach zu eliminieren. So zum Beispiel jetzt die Angst davor, im linken Eck vom Fluss zu landen, weil es da sehr gefährlich ist, gibt es eine Fahrtlinie, die das eben komplett einfach nulliert und dieses Problem dann gelöst ist. Angst ist aber auch natürlich ein Thema, was mich übermannen kann. Ich werde total hibbelig, ich werde nervös, kann meine Gedanken gar nicht sortieren. Das sieht man dann auch in der Performance im Kajak, wenn meine Schläge nicht richtig sitzen, ich bin zu schnell, einfach zu hibbelig. Oder sage ich, ich nehme diese Angst wahr und ich nehme sie auch an und nutze sie, um noch ein bisschen aufmerksamer zu werden, noch ein wenig reaktionsschneller zu sein. Also das so, die Warnsignale zu nutzen, um einfach noch mehr Performance aus mir rauszuholen, anstelle mich von dieser Angst übermannen zu lassen. Und das ist dann auch genau dieser mentale Prozess, von dem ich immer so oft spreche und den ich so mag. Also ich fahre am besten Kajak, wenn ich so ein bisschen Angst habe, strich nervös bin, dann bin ich on point, dann funktioniert alles so, wie es sein soll. Wenn ich zu relaxed in irgendwas reingehe, dann ist auch einfach nicht dieser Fokus so da und dann laufen Dinge auf einmal schief. Also Angst ist für mich nicht ein immer negatives Thema. Ich habe da jetzt keine Wertung zu. Ich nehme das so an wie Müdigkeit, Herzhaftigkeit. Also es ist einfach ein Gefühl und ich bin in der Lage, dieses Gefühl einzuordnen. Nehme ich es mir gerade zum Vorteil oder zum Nachteil? So ist aktuell mein Umgang mit dem Thema Angst.
Und du kannst ausschließen, dass wenn du einen Wasserfall zum Beispiel fährst und so wie du das teilweise beschreibst, ist es dann ja so, wenn ich mich rechts halte, geht's gut. Wenn ich mich links halte, dann bin ich sicher tot. Das kann ja eine Situation sein, wo man auch irgendwie ausflippt im Kopf und einen die Angst überwältigt und man irgendwie zu sehr von dieser linken Seite eingenommen wird, dass das jetzt auf keinen Fall passieren darf. Und gerade wenn du in Flüssen steckst und in Abschnitten steckst, wo du bist halt eingestiegen und irgendwie musst du jetzt da runterkommen und da gibt's jetzt nicht mehr die Möglichkeit, so easy auszusteigen. Oder du hast es falsch eingeschätzt und stellst auf einmal fest, fuck, jetzt bin ich in der Situation gelandet, da wollte ich nicht sein und ab jetzt entgleitet mir das Ganze. Bist du da irgendwie so ein bisschen bulletproof dagegen, dass in solchen Momenten dass die Angst übernimmt? Weil im Moment nimmst du die Angst wahr, aber du bleibst in Control.
Ja, und genauso wie du es sagst, ist es auch. Also es passieren immer Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Das ist einfach die Natur von Extremsituationen und in denen befinde ich mich ja offensichtlich des Öfteren. Und da so eine gewisse Bulletproofness oder einfach Abgebrühtheit zu entwickeln oder zu haben, ist natürlich essentiell. Am Ende des Tages, glaube ich, wie bei den meisten Situationen im Leben ist, wenn man Ruhe bewahren kann und einen klaren Kopf bewahren kann, findet man immer eine Lösung und einen guten Outcome. Und das testet man ja in solchen Situationen auch natürlich. Ich meine, es ist schon so ein bisschen, wie wahrscheinlich auch beim Fahrrad- oder Motorradfahren, wenn du an den Kurvenausgang schaust, dann kommst du da auch hin. Wenn du aber jetzt irgendwie an den Baum schaust, wo du nicht hinfahren willst, dann fährst du da auch hin. Beim Kajakfahren ist es nicht anders. Und das heißt, Fokus bewahren, Prioritäten bewahren, nicht außer Kontrolle kommen, ist immer das Ziel. Das kann jedem mal passieren, keine Frage. Aber auch dann sich wieder zu raffen und wieder zurück in diesen lösungsorientierten Modus zu kommen, ist eben die Hauptaufgabe. Und ich finde das so, so spannend, weil es gibt beim Kajakfahren diesen Point of No Return, wie bei vielen anderen Sportarten auch, aber der ist oft schon viel, viel früher. Ich habe nicht wie beim Mountainbiken die Bremse, die ich ziehen kann. Ich habe nicht die Ski, die ich eben querstelle, um zu bremsen im Fluss. Manchmal gibt es einfach Situationen, da gibt es dann kein Zurück mehr. Und es muss auch jetzt gar nicht die Tatsache sein, dass der Fluss so reißend ist und der Wasserfall 100 Meter weg ist. Es kann ja schon die Tatsache sein, dass ich in eine Schlucht hineinfahre, die keinen Ausgang außer den Fluss hat. Und da bin ich manchmal noch Tage von der eigentlichen Situation, die das Ganze so gefährlich macht, entfernt und habe trotzdem schon diesen Point of No Return überschritten. Und das ist halt super, super spannend für mich, weil ich eben all diese Faktoren in meine Entscheidungsfindung mit einfließen lassen muss. Und auf so einer ehrlichen Basis, weil auch nochmal hier, es bringt mir überhaupt nichts, mich anzulügen, zu sagen, ja, in 3 Tagen ist dann da eine schwere Stelle in der Schlucht und die wird dann irgendwie super scary, aber ich kriege das auf jeden Fall hin und deswegen fahren wir da jetzt rein. Weil 3 Tage später werde ich dann davor stehen und dann ist es dem Fluss gerade egal, wie ich mich da selbst angelogen habe, was ich alles kann oder was ich nicht kann. Und das einfach einzuschätzen und ehrlich einzuschätzen, ich wiederhole mich, aber das ist für mich so ein elementarer Teil von diesem Sport, weil man sich so gut kennenlernen und kennenlernen muss, wie ich es noch in keinem anderen Sport so erlebt habe.
Ich würde gerne mit dir über ein Thema reden, wenn das für dich in Ordnung ist, was definitiv auch in den Abgrund der Meere gehört. Und zwar ist eine Person aus eurem Sand-Kollektiv, nämlich dein Freund Bran Orton, verstorben auf dem Fluss. Warst du da mit dabei?
Ja, Bran ist 2024 verstorben. Ich war nicht dabei. Ich war an dem Tag 2 Stunden weiter östlich in Italien. Bran war da in der Schweiz. Wir haben uns am Abend vorher noch gesehen. Der Plan war dann, am nächsten Tag wieder abends zusammenzukommen. Ich hatte noch einen Dreh dort. Er ist schon vorgefahren. Und ich habe dann nur den Anruf bekommen am Nachmittag, dass eben der Unfall passiert ist. Genau. Ja. Wir können gerne drüber sprechen, auf jeden Fall.
Was war das für ein Anruf? Wie ist das für dich?
Boah, war natürlich erstmal super schwer zu glauben oder eigentlich gar nicht zu glauben. Klar, da kriegst du jetzt den Anruf, dass irgendwie dein bester Freund verunfallt sein soll. Man hat sich gerade noch gesehen, ein paar Stunden vorher geschrieben. Sehr, sehr surreal alles. Und gleichzeitig geht dann auch schon diese Kette los von, okay, jetzt passieren halt Dinge und es müssen Dinge in Lauf gebracht werden, die werden sehr unangenehm, aber die passieren halt jetzt. Das ist dann sowas wie, dass du halt die Mutter anrufen musst, ist ja auch dann auch mein Job als sein bester Freund.
Ach, du hast die Familie informiert?
Ja, ja, also Brandon und ich, das war mein bester Freund, wir haben die letzten 5 Jahre sogar zusammen in Innsbruck gewohnt, haben uns da eben, um Sand weiter aufzubauen, ist uns entschieden zusammenzuziehen, um eben weiter Videoprojekte voranzutreiben, Kajak fahren zu gehen. Und ja, wie gesagt, mein bester Freund, wir haben die letzten 10 Jahre uns jeden Tag gesehen, jeden Tag auf der ganzen Welt, waren mit so einem Kajak fahren, beide unsere Karrieren auch zusammen auch aufgebaut, also so mein Partner in Crime und dann den Anruf zu bekommen, natürlich Schockstarre, wie gesagt, und gleichzeitig ist man selber in dieser Schockstarre, hat aber eben echt wichtige Sachen zu tun, das ist die Familie zu informieren, aber all diese Sachen und die Verantwortung, also die nehme ich natürlich an, das ist mein bester Freund, der hat alles für mich getan, dementsprechend tue ich alles für ihn, das ist keine Frage. Und das dann aber hinzubekommen, wenn man halt selber in so einer ganz ja, krassen Schockstarre ist, war natürlich super, super hart für mich. Die Rettung, da waren wir dann auch involviert, oder die Bergung zu dem Zeitpunkt, das waren dann auch 5 Tage, wo wir irgendwie jeden Tag ihn gesucht haben.
Was ist passiert, weiß man das?
Ja, Bran ist auf einem Fluss, der Meletzer, das ist auch ein Fluss in den Alpen, der selten Wasser führt, aber dann eigentlich ein ziemlich cooler Fluss ist. Haben sie morgens eine Runde gedreht mit, ich glaube, 12 Leuten. Dann ist man eher langsam unterwegs. Es gab auch irgendwie 1-2 Schwimmer. Das heißt, die ganze Befahrung von diesem Fluss lief eher schleppend. Der Fluss ist jetzt was Bran auf jeden Fall mit links macht. Ist der Gruppenstärkste gewesen. Und also keine besondere Herausforderung für ihn. Es war eben diese erste Befahrung, die hat einige Stunden gedauert. Dann haben sie die gemacht und dann wollten eben 4 von denen nochmal eine 2. Runde drehen. Jetzt kennt man den Fluss, weiß, wo welche Stellen sind und kann dann eben deutlich schneller da runterfahren. Und in der 2. Stelle, das ist so eine 2-Meter-Stufe circa, also auch jetzt nicht besonders hohes, ist Bran eben im Rücklauf hängen geblieben, also da, wo das Wasser sich so dreht und zurückkommt und ist dann auch einfach nie wieder aufgetaucht. Wir können davon ausgehen, dass er unter Wasser festgehalten wurde und dann in irgendein super, super unglückliches Eck gedrückt wurde und dann eben nie wieder aufgetaucht ist. Es ist halt so, die Chance, dass das Bran passiert auf so einem Wildwasser, ist extrem klein, also extrem klein. Und dass dann aus so einer Situation ein Tod entsteht, ist nochmal extrem klein. Also das einfach der Worst Case multipliziert mit dem Worst Case ist da passiert. Eben dieses Restrisiko, von dem man immer so spricht und das dann immer so ein bisschen der Geist im Raum ist, hat sich da dann eben einfach sehr, sehr bildlich dargestellt und so ist Bran dann leider verstorben. Und natürlich eine extrem harte Zeit für mich, hat noch einiges hinterfragt, was ich überhaupt da mache in diesem Sport und all die Fragen mir gestellt, musste da auch mal ein bisschen so auf Seelsuche gehen. Aber natürlich, der Kajaksport hat mir mit Abstand die besten Momente meines Lebens gegeben, aber auch auf jeden Fall die schlimmsten Momente meines Lebens. Also viel schlimmer geht's, glaube ich, nicht und das wünsche ich nicht meinen schlimmsten Feind. Ja, und dann sind wir halt auch wieder bei dieser Amplitude, ne?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so nachfragen darf, aber ich habe die ganze Zeit noch diesen Anruf bei der Familie im Kopf. Und ich weiß, also, wie alt bist du jetzt?
30.
30. Das heißt, du bist 28 Jahre alt, vermutlich so um den Dreh in der Zeit. Und auf einmal ist von einer Sekunde auf der andere so ein Ernst im Leben da. Solche Gespräche sollte eigentlich kein 28-Jähriger führen müssen. Und Eltern erzählen, dass sie ihren Sohn verloren haben. Magst du teilen, wie das war? Es würde mich tierisch interessieren, weil ich bin so überwältigt von alleine der Vorstellung.
Mhm. Ja, ich meine, auf sowas bist du natürlich nicht vorbereitet. Sicherlich hat jeder mal den Gedanken gehabt, so was passiert, wenn mir was passiert oder meinen Freunden was passiert. So diesen Schreckgedanken hat man, glaube ich, immer mal im Kopf getragen. So richtig durchgedacht hat man den natürlich auch nie. Und vorbereiten auf das, was dann ist, ist es auch nicht, muss ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, primär war es erstmal eine unglaubliche Ohnmacht und Ungläubigkeit von der Mutter, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann und verstehe. Denn zu dem Zeitpunkt wurde ich nur angerufen, dass meine Freunde gerade bei der Polizei sitzen, weil eben Brandon einen Unfall hatte und vermisst und natürlich, wir können alle realistisch denken, höchstwahrscheinlich tot ist. Basierend auf dieser Information rufe ich jetzt die Mutter an und natürlich kann sie das nicht glauben, da muss er noch irgendwo sein und auch ich will es ja auch nicht glauben. Aber ich kenne halt auch den Sport und ich muss ja ihr auch irgendwo versuchen, die Wahrheit, so gut es irgendwie geht, zu vermitteln, ist ja auch klar. Also dann war ich so ein bisschen in dieser Schere oder Distanz, so ich will selber nicht wahrhaben, mein Kopf kann sich es auch gar nicht vorstellen, mein Kopf muss Brand irgendwo im Wald vielleicht gelandet sein, ist da jetzt irgendwo irgendwie sowas. Und gleichzeitig muss ich seiner Mutter erklären, dass er halt nicht mehr da ist. Ja, extrem ekelhaft, viel Ungläubigkeit, eine Ohnmacht kann ich es am besten beschreiben, eine Ohnmacht auf allen Seiten und gleichzeitig in mir halt dieses Pflichtgefühl mit dem Hintergrund, hey, Bran hätte alles für mich gemacht. Wenn ich es gewesen wäre, nicht er, was hätte genauso gut passieren können, hätte der jeden schon umgedreht so und nichts unmöglich gelassen, um da halt irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Dinge zu tun. Und der Verantwortung war ich mir bewusst und deswegen war es für mich auch gar keine Frage, ob ich jetzt die Mutter anrufe oder nicht. Das war einfach keine Frage. Ich habe in der ganzen Zeit davor und danach, und das kann ich jetzt auch vollkommen überzeugt so sagen, ich habe immer den richtigen Weg und nie den leichten Weg gewählt, um damit umzugehen. Und deswegen spreche ich auch eben jetzt darüber öffentlich, weil es mir wichtig ist, dass niemand, der mich kennt oder auch nicht kennt, aber vielleicht mit Brand mal eine Erfahrung gemacht hat, dass er dann irgendwie Angst hat, mit mir diese Erfahrung zu teilen, mit der Sorge, dass es irgendwie mir schlechte Gefühle auslösen könnte oder so. Mir ist es wichtig, dass Brand halt nicht totgeschwiegen wird, das hat er nicht verdient. Und dementsprechend gehe ich mit dem Thema auch offen um und spreche darüber und lasse seinen Namen hochhalten. Jetzt hier auf der Bootsmesse, den Kurzfilm, den ich zeige, da sehe ich ihn ja auch jeden Tag dreimal. Aber das ist mir wichtig, das habe ich mir oder haben wir uns dann im engen Freundeskreis auch genauso vorgenommen in der Zeit danach. Das hätte Brand so nicht gewollt, hätte niemand gewollt, dass jemand ihn anfängt, totzuschweigen, Erfahrungen nicht zu teilen, nur weil er nicht mehr da ist. Und dann findet man eben so seinen Umgang mit der ganzen Sache.
Mhm. Habt ihr vorher mal darüber gesprochen, was passieren würde, wenn es jemandem von euch passiert?
Ja, es gab so ein paar Aussagen zum Thema Tod von uns beiden. Es war jetzt sicherlich kein kompletter Fahrplan, so das und das soll passieren, dann und dann, das und das, das und das. So war das nie. Man tut sich einfach schwer, in seinem eigenen Tod sich den vorzustellen, gerade in dem jungen Alter. Aber es gab so ein paar Informationen und ein paar Sätze, die mal von uns beiden jeweils gesagt wurden.
Zum Beispiel?
Die kann ich natürlich jetzt hier nicht teilen, aber Okay. Wo ich einfach wusste, das ist in seinem Willen, so hätte er das gewollt. Und auf die konnte ich mich dann irgendwie beziehen, was mir noch so ein bisschen Halt gegeben hat oder Sicherheit gegeben hat, zumindest irgendwas zu machen, wo ich wusste, das hätte Bran so gewollt. Das war tatsächlich hilfreich in der Zeit, weil ansonsten ist ja alles, was man macht, natürlich kenne ich Bran unglaublich gut. Ich habe mit dem Typ die letzten 10 Jahre verbracht, wir haben zusammen eine Firma aufgebaut und so weiter und so fort. Aber trotzdem in der Situation musst du ja extrem viele Entscheidungen im Namen von deinem besten Freund treffen oder in der Annahme, es nach seinem Willen zu tun. Aber du hast hier nirgendwo die Bestätigung, ja, genauso hätte ich das gewollt, außer halt der eigene, wie man ihn einschätzt und kennt. Aber da waren eben so ein paar Sachen, die mal eben vorab auch mal so halb im Witz besprochen wurden, auf die ich mich dann beziehen konnte. Und das hat mir schon so ein bisschen Stabilität gegeben.
Und am Ende hast du vieles hinterfragt, aber bist im Kajaksport geblieben.
Ja, also danach war natürlich erstmal alles chaotisch. Ich wusste überhaupt nicht, will ich überhaupt nochmal ins Kajak steigen, jemals wieder. Will ich das nur noch als Hobby machen oder bleibe ich wirklich dabei und sage, ich mache es und lasse es mein Hauptberuf sein. Ich bin mir den Risiken offensichtlich bewusst und ich bleibe wirklich dabei. Und darauf hatte ich auch keine Antwort. Das kann man sich auch nicht zu Hause im Bett überlegen, das ist auch klar. Nach der Zeit war natürlich erstmal viel Chaos. Es mussten viele Dinge geklärt werden, die halt so ein unnatürlicher Tod mit sich bringt. Und auch da war ich natürlich sehr involviert. Und irgendwann nach ein paar Monaten konnte ich mich so ein bisschen auf mich konzentrieren. Man hatte irgendwie gemerkt, okay.
Und in der Zeit warst du auch gar nicht im Kajak?
Teilweise. Also die ersten 5 Tage haben wir ihn ja gesucht auf dem Fluss. Da war ich jeden Tag im Kajak. Da ist man dann natürlich nicht, um Spaß zu haben, sondern halt, um seinen besten Freund zu suchen.
5 Tage habt ihr gebraucht, um ihn zu finden?
Ja. Und es war auch eine total verwirrende Zeit, weil man eben diesen Fluss runterfährt und sucht offensichtlich seinen besten Freund und hat da wirklich sehr traumatisierende Funde teilweise gemacht. Also man hat da eigentlich keinen Spaß. Gleichzeitig ist dann irgendein kleiner Wasserfall, wo man halt runterfahren muss und fährt dann da runter und spürt so dieses Gefühl von Beschleunigung und was halt so ein Kajak in dem Wasser macht. Und total unbewusst kommt trotzdem dieses Wuh, dieses Spaßgefühl kurz hoch. Und während man dieses Gefühl noch hat, diese halbe Sekunde, ist so, Moment, ich bin ja hier nicht zum Spaß haben, ich suche Bren. Das war eine ganz komische Zeit. Und dann danach war für mich halt so, war einfach die Frage, was passiert. Ich war ein bisschen Kajak fahren in den Alpen auf meinen Homeflüssen, aber das war eher, um einfach irgendwie so eine gewisse Taubheit zu versuchen aufzubrechen. Hat nichts gebracht und ich habe für mich gemerkt, okay, ich muss diese Frage für mich beantworten, ich brauche dafür Zeit und ich muss nach Norwegen. Ich bin jedes Jahr in Norwegen. Norwegen ist eines der besten Länder der Welt zum Kajak fahren. Auch mit Bren habe ich dort extrem viel Zeit verbracht. Und mir war klar, ich muss meinen Van packen, ich muss nach Norwegen, ich muss da hoch und muss einfach ohne Pläne da oben gucken, was passiert. Ich war ja auf dem Weg nach oben, war vollkommen vorbereitet, in Norwegen anzukommen, einen Fluss versuchen zu paddeln, keinen Spaß zu empfinden und auch am nächsten Tag wieder zurückzufahren. Also ich hatte da einfach, habe mir auch dann bewusst keine Zielsetzungen gemacht, kein Zeitlimit, kein nichts. Einfach, ich wollte dahin und gucken, was passiert. Und habe dann auch vehement abgeblockt, irgendwelche Pläne zu machen mit anderen Leuten. Hey, sollen wir uns morgen zum Kajakfahren verabreden, da und da? Nee, Leute, plant nicht mit mir. Ich wach morgen auf, vielleicht habe ich Lust auf Kajakfahren, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß jetzt noch nicht und das ist auch okay. Hab dann, war wahrscheinlich so 3 Wochen in Norwegen, hab dann auch nochmal ein neues Kajakdesign mitgenommen, ein Boot, was Bren designt hat. Das hat mir auch extrem viel zurückgegeben. Und war dann eben in Norwegen und war tatsächlich fast jeden Tag Kajakfahren, ohne dass es wirklich mein Ziel gewesen wäre und habe da schon nochmal so ein bisschen mit dem Sport connected und habe gemerkt, ja okay, es ist dann doch die Community, es ist der Fluss, hier, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich auch mit Bren einfach verbunden und habe dann eben in Norwegen eigentlich so für mich entschieden, okay, also Kajakfahren gibt mir einfach immer noch extrem viel, ich glaube, ich möchte dabei bleiben. Also die ultimative Antwort hatte ich halt auch noch nicht so genau, weil Norwegen, viele Flüsse sind halt, du steigst an der Straße ein und steigst an der Straße auch wieder aus, du bist nicht wirklich ab vom Schuss, es ist sehr leicht erreichbar, ist einfach cooles Kajakfahren, das, was ich gebraucht habe. Aber ich mache ja offensichtlich Expeditionskajakfahren und das ist oft da, wo nichts ist und dementsprechend muss ich mich auch auf meine Psyche verlassen können. Wie funktioniert die in extremen Situationen jetzt? Ich bin schon jemand, der sehr gut einfach mit Gefahrensituationen umgehen kann oder konnte den Zeitpunkt, kannte mich da einschätzen, konnte mir vertrauen und da wusste ich einfach nicht, wie ist es jetzt? Hat sich da irgendwas verändert? Und dann bin ich im September des Jahres dann nach Georgien geflogen, da auf so den ersten kleineren Expeditionstrip. Da ging es dazu, den Inguri erst zu befahren, alle Zwischenstücke, die da noch offen waren und so halt einen Fluss fertig zu machen, der schon seit Jahren irgendwie ein Ziel von vielen Kajakfahrern waren. Aber auch da war man nie so super weit weg von der Zivilisation. Nicht um die Ecke, aber mit einem Tag hätte man wieder in die Zivilisation gekonnt. Für mich so der perfekte Zwischenschritt, um halt wieder so ein bisschen in mich reinzuhören und zu verstehen, ob ich mir selbst vertrauen kann oder nicht, wo wir da gerade stehen. Das hat dann tatsächlich ganz gut geklappt. Und dann war ich auch wieder Kajakfahren und hatte auch wieder einfach selber Spaß am Kajakfahren. Das klingt jetzt vielleicht schwer nachzuvollziehen für Zuhörer, aber
nee, es ist ja total verständlich.
Es ist ja nicht so, dass niemand von uns niemals gedacht hat, dass was passieren kann. Es ist realistisch nicht der erste Freund, den ich verloren habe und wird auch leider nicht der letzte sein. Das ist die brutale Realität. Aber das wussten wir auch schon vorher. Gleichzeitig gibt der Sport einem halt auch so viel. Und ich meine, die Rechnung muss jeder mit sich selbst ausmachen und da gibt es auch keine Antwort für jedermann. Aber mir persönlich hat der Sport und gibt der Sport immer noch so viel, ob es jetzt Erlebnisse sind, ob es Learnings über mich selber sind, wie ich die Welt sehe, wie ich über die Gesellschaft denke. Also er hat einfach sehr, sehr mein Leben geprägt und meine Sicht auf Dinge geprägt, sodass ich mich eben dafür entschieden habe, weiter dem Sport treu zu bleiben. Und so der letzte Test an mich selber, wo es darum ging, hey, kann ich mir noch vertrauen? Habe ich mental noch die Stärke, um im Kajaksport weiter eben diesen Weg zu gehen? War dann ein Trip nach Pakistan, an den Indus. Da ist die Rondo-Schlucht im Norden von Pakistans. Das gilt so als der schwerste Fluss der Welt. Da war ich 2017 schon mal, auch damals mit Bren. Und damals sind wir da runtergefahren, aber hatten halt super viele Stellen, die wir nicht gefahren sind. Also einfach, wo wir dann das Kajak außen rumgetragen haben, weil die Stellen zu schwer waren, zu konsequenzenreich, zu massiv einfach damals. Und mein Ziel war halt immer, ich möchte eines Tages zurückkommen. Ich habe hier noch so ein bisschen eine unbeglichene Rechnung. Wenn ich besser im Kajak sitze, wenn ich besseres Material habe, wenn ich mich bereit dafür fühle. Und 2024 war dann eben eine Situation, wo ich die Chance hatte, dazu hinzukommen. Und für mich war klar, hey, jetzt oder nie, das ist für mich der Test, ob ich es noch bringe, ob ich es noch kann.
Der härteste Fluss der Welt ist ein guter Test.
Ja, ja, ja. Also klingt jetzt so bildlich, du hast recht, aber ja, so war's. Und dann bin ich eben dahin gegangen mit einem ganz, ganz tollen Team, auch vielen vertrauten, engen Freunden von mir. Also hatte eine super Gruppe, habe mich da wohlgefühlt und konnte dann eben auch meine Rechnung begleichen und extrem viel, extrem schweres Wildwasser fahren und danach mir vor allem sicher sein, okay, es wird zwar jetzt nicht leichter, mit dieser Situation umzugehen, aber es wird nicht weniger traurig, aber man lernt einen Umgang damit. Und ich weiß jetzt, ich kann mir noch vertrauen mit meinen Entscheidungen, mit meinem Kopf, wenn Dinge gut gehen, aber auch wenn sie schlecht laufen. Ich verfalle jetzt nicht in Panik oder sowas. Also ich habe es halt eben geschafft, in diesem halben, dreiviertel Jahr seit dem Unfall einen Umgang damit zu finden, mir selbst klar zu werden, wie ich zu dem Sport stehe und ob ich überhaupt noch in der Lage bin, dazu diesen Sport weiterzuführen, und kam dann eben zum Schluss, ich kann es noch, es gibt mir noch Spaß, es gibt mir noch was zurück und ich bin noch bereit, mit den Risiken im Hinterkopf diesen Sport weiter so zu fahren, wie ich es eben die letzten 12 Jahre gemacht habe.
Du bist ja wirklich all in gegangen fürs Kajaken. Also du hast nach der Schule gesagt, kein Studium, kein gar nichts, ich bin Kajaker. Und das hast du bis heute kompromisslos durchgezogen. Was ist der Preis für dieses Leben als Kajaker?
Ja, was ist der Preis, den man da zahlt? Ich meine, man muss schon sagen, ich habe auch einfach Glück gehabt. Ja, also ich glaube, hättest du den 12-jährigen Adrian gefragt, wie er sich so eine professionelle Kajakkarriere vorstellt und wie man dann, wo man steht, wenn man 30 Jahre alt ist, hätte ich mir vieles ausgemalt, aber ich glaube nicht zu den Ausmaßen, wo ich heute stehen darf. Also ich habe auch einfach Glück gehabt. Mit dem Wissen im Hinterkopf hat schon vieles geklappt. Du sagst, es ist eine Wette, ich habe da jetzt keinen Plan B hinten dran stehen. Aber man gibt auch Dinge auf, natürlich. Also ob das jetzt eine Karriere ist, die man halt schon früh hätte starten müssen, irgendwie im Bildungsbereich oder als Arzt, irgendwie sowas. Das habe ich natürlich nicht. Gleichzeitig Thema Beziehung und sowas. Ich war die größte Zeit meiner 20er in keiner Beziehung. Einfach weil man eben all seine Energie und sein Commitment und alles in diesen Sport steckt, bleiben natürlich viele andere Dinge auf der Strecke sozusagen. Für mich, was sich die letzten Jahre rauskristallisiert hat, primär Beziehung und halt die Karriere nach dem Sport. Das sind zwei Sachen, die da konnte ich und wollte ich keinen Platz für schaffen, einfach weil es dieses All-In auch benötigt. Das ist jetzt ein bisschen anders, ich bin jetzt frisch in einer Beziehung und ist auch richtig, richtig schön. Da entwickeln sich viele Dinge neu gerade, aber das war die letzten 10 Jahre nicht so.
Darf ich da kurz was zu fragen?
Yes.
Dieses Risiko, was du immer wieder eingehst mit deinen Touren, du bist erstmal viel weg und zweitens, wenn du weg bist, bist du ganz weg. Da wird wahrscheinlich auch nicht jeden Tag eine Nachricht drin sein. Und dann bleibt da dieses Restrisiko, von dem wir schon gesprochen haben. Und du hast gesagt, du wirst auch noch weiter Freunde verlieren, wenn man ehrlich ist. Das heißt, auch bei dir ist weiterhin das Risiko da. Und in Angesicht einer Beziehung bekommt es ja immer eine neue Perspektive. Dass du auf einmal nicht nur noch für diese Entscheidung für dich alleine triffst, sondern weißt, da ist jetzt auf einmal dieser Mensch, für den die Welt zerbricht, wenn ich nicht wiederkomme. Wie geht das zusammen?
Ja, klar, also das ist so, wie du es sagst, also da verändern sich Dinge. Gleichzeitig möchte ich auch für mich alt werden. Also ich würde natürlich nirgendwo runterfahren, wenn ich weiß, danach bist du tot. So, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Am Ende des Tages, ich habe mein Maß an Risiko, was ich akzeptieren kann und möchte, gefunden. Und dieses Maß, was ich akzeptieren kann und möchte, definiert sich ja eben über genau solche Sachen. Nicht nur, wie groß ist die Chance, die ich bereit bin einzugehen, nicht zu sterben, sondern auch, was hängt alles hinten dran nach so einem Tod? Was passiert denn wirklich? Und das war früher natürlich das Gespenst im Raum. Man hat sich nicht vorstellen können. Jetzt, nachdem mein bester Freund verstorben ist und ich diesen Prozess einmal durchgegangen bin, weiß ich, was das bedeutet, weiß ich, wie viel Leid es auch bedeutet. Und all dieses Wissen im Hinterkopf beeinflusst dann ja auch meine Entscheidungen eben, ob ich jetzt einen Fluss runterfahre oder sag auch, nee, das ist mir dann doch zu heiß. Will heißen, ich bin, wer ich bin, ich mache, wer ich mache. Deswegen habe ich meine Partnerin gefunden, so das bin ich als Mensch.
Und sie weiß ja auch, auf wen sie sich da eingelassen
genau,
hat.
Genau, ich habe mich nicht als Bankier verkleidet oder sonst irgendwas. Sie weiß, wer ich bin. Gleichzeitig ist es mein erklärtes Ziel, 100 Jahre alt zu werden. Und bis jetzt hat's funktioniert mit meiner persönlichen Risikoeinschätzung und der Bereitschaft, gewisse Risiken einzunehmen. Und ich weiß, was ich mache. Ausschließen kann ich es nie und will ich es auch nie. Dafür gibt es zu viele Möglichkeiten. Aber ich tue alles dafür, dass es nicht passiert und glaube auch einfach, ich habe da ein vertretbares Maß an Risiko für mich selbst gefunden. So, dahinter stehe ich.
Cool. Wie ist das mit deiner Angstbewältigung? Du bist jemand, der kontrolliert seine Angst, der nutzt den wichtigen Part, den die Angst übernimmt, aber lässt sich davon nicht überwältigen. Das ist im Kajak der Fall. Überträgt sich das bei dir in alle Lebenslagen? Also hast du das Gefühl, du bist auch in anderen Situationen viel cooler als andere? Was weiß ich, sei es Momente von vielleicht Zivilcourage, du merkst irgendwie, da sind gerade weirde Leute unterwegs, die Gefahr ausstrahlen, sei es du machst einen Bassjump oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ne, irgendwie andere Situationen, die dich außerhalb deiner Komfortzone des Kajakfahrens herausfordern.
Also ich glaube, man entwickelt jetzt schon eine gewisse Abgebrühtheit, eine andere Coolness vielleicht. Ich denke das schon einfach, weil es für meinen Körper total normal ist, das Gefühl von einem Extremausstoß von Adrenalin gegenüberzustehen. Ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, was das bedeutet, wenn die Hände leicht schwitzig werden, wenn man ein bisschen zittrig ist. Das ist nichts Neues und übermannt mich nicht. Gleichzeitig war ich auch selber schon erschrocken, wie ich da massive Wasserfälle mit einem Kajak runterfahren kann und trotzdem nervös bin, mit einer schönen Frau zu reden oder so. Also ganz so übertragen ist es nicht auf alles. Aber natürlich, man entwickelt eine gewisse Abgebrühtheit und dann kommt man, glaube ich, auch wieder zu diesem Thema, man lernt sich selber extrem gut kennen, was dann ja auch wahrscheinlich irgendwo ein Thema Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sich ein bisschen widerspiegelt. Und das soll jetzt gar nicht so krass klingen, sonst irgendwas. Aber ich weiß einfach, wer ich bin, ich weiß, wie ich funktioniere und
wer das
hilft
dir
schon viel. Ja, ich bin Adrian, ich liebe Kajakfahren, ich liebe
wer
das Abenteuer.
Wer bist du, wenn du nicht übers Kajaken sprechen darfst?
Ich glaube, ein Mensch, der diese Amplitude sucht. Ich möchte mich lebendig fühlen. Ich möchte die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen. Ich bin ein weißer, gesunder Mann, der in Mitteleuropa aufgewachsen ist. Also ich habe schon einfach realistisch den Jackpot gezogen. Das muss man auch, so ehrlich muss man sein. Ich kann die Welt so erleben, wie sie mir eigentlich offen steht. Und das möchte ich eben auch tun. Und in diesem Prozess, neben dem Thema Welt erforschen, Spaß haben, im Idealfall halt die Welt auch noch zu einem minimal besseren Ort machen, wie ich sie vorgefunden habe, und die Welt kennenlernen, die Menschen kennenlernen. Es ist sicherlich einer der größten Verständnisse und Lehren meiner letzten 10 Jahre oder meiner gesamten Karriere, dass Menschen weltweit einfach deutlich netter und korrekter sind, als es vielleicht einem so weiß gemacht werden soll. Und die Welt ist ein wunderbarer Ort. Ich bin sehr gerne in den verschiedensten Ecken dieser Welt. Und wenn der Sport eben mein Vehikel dafür ist, dann bin ich sehr froh und dankbar dafür.
Klingt nach einem ziemlich coolen Typen, muss ich sagen.
Wenn du das sagst.
Absolut. Wir kommen jetzt leider zum Ende unseres Gespräches und springen in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Ich stelle jetzt einige Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du kannst die Rapid-Fire beantworten, kannst auch ein bisschen drauf eingehen, wie du Lust hast.
Let's go.
Tropenhitze oder arktische Kälte?
Tropenhitze jeden Tag.
Stromschnelle oder Wasserfall?
Jeden Tag Stromschnelle, besondere Momente Wasserfälle.
Bär oder Krokodil?
Starke Frage. Bär. Es ist der Bär. Mit Krokodilen habe ich mich schon rumschlagen müssen. Waren wir auf Madagaskar eben auf einer Expedition. Es hätte keine Krokodile geben sollen auf dem Fluss. Wir haben 16 Mal welche gesehen, wurden 4 Mal von Krokodilen verfolgt. Maximal unangenehme Situation. Ich glaube zwar nicht, dass ich gegen den Bär eine bessere Chance hätte, aber ja, nee, Bär. Gib mir den Bär.
Das ist eine Geschichte für das nächste Mal.
Genau.
Risiko minimieren oder akzeptieren?
Risiko, es ist kein, für mich ist es kein Entweder-Oder. Es ist im Einklang, beides. Wenn ich irgendwas aktiv machen kann und wirken kann, dann ist es das Risiko minimieren.
Mhm. Der größte Irrtum über das Kajaken ist, dass
es ein Stunt ist. Also man sieht ja hier auch die Filme, die ich zeige, oft sieht man diese 2 Sekunden Action, aber natürlich ist es schwer nachzuvollziehen, dass da Monate, jahrelange Planungen hinten dran stehen und wir wirklich wissen, was wir tun und es jetzt kein reiner Stunt ist.
Die Auszeichnung Male Paddler of the Year 2024 bedeutet mir
gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Also ich freue mich darüber. Super cool, dass man im Sport dann irgendwie auch so recognized wird. Aber am Ende des Tages, ich mache, was ich mache. Ich bin, wer ich bin. Und wenn es dafür einen Preis gibt, dann freue ich mich. Wenn nicht, wird es jetzt allerdings auch nicht mein Ändern oder mein Tun und Handeln so groß ändern.
Hm. Was ich durch den Tod von Bren gelernt habe, ist?
Boah, sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das größte Learning aus der ganzen Zeit ist natürlich, nichts für selbstverständlich nehmen, das ist auf jeden Fall. Dinge dankbar sein. Das sind immer diese dummen Stereotypen, aber die muss man, glaube ich, erstmal selber irgendwie erleben, um sie so wirklich zu verstehen, zumindest in meinem Fall. Also Dankbarkeit und keine Angst vor offener und ehrlicher Kommunikation, wenn es darum geht, seine Gefühle mit seinen Ängsten zu teilen, um irgendwie sowas verarbeiten zu können.
Ja. Mein größter Erfolg ist?
Mein größter Erfolg ist es, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden zu haben, mich selbst zu verwirklichen, aus mir, mit den Gegebenheiten, die ich als Mensch habe, das vermutlich Bestmöglichste rauszuholen. Das ist auch kein abgeschlossener Prozess, dafür stehe ich jeden Tag auf. Aber die Möglichkeit gefunden haben, meiner Leidenschaft zu folgen, die mir dann wirklich auch die Welt eröffnet hat und mich hat als Person wachsen lassen. Das ist, glaube ich, so der größte Erfolg, den ich bis jetzt für mich einfahren konnte.
Und den konntest du erreichen, indem?
Und den konnte ich erreichen, indem ich sehr dickköpfig war, jugendliche Naivität mich übermannen hat lassen. Dass das nicht der logischste Berufseinstieg ist, ist mir auch bewusst, aber das war mir damals einfach egal. Und diese Dickköpfigkeit und dieses einfach ein Nein nicht zu akzeptieren, hat mich wahrscheinlich dann heute hier zu dir gebracht, ja.
In 5 Jahren werde ich?
In 5 Jahren werde ich auf jeden Fall immer noch Kajak fahren. Ob es dann noch meine Haupteinnahmequelle ist, weiß ich noch nicht genau. Das ist einfach noch zu früh zu sagen. Aber ich werde dem Kajaksport ein Leben lang treu bleiben. Und bis dahin werde ich auf jeden Fall auch eine Möglichkeit gefunden haben oder eine Aussicht haben, wie für mich die Zeit nach dem Sport weitergehen wird.
Kurz vor dem Drop oder kurz nach der Landung?
Starke Frage. Ich würde sagen, kurz vor dem Drop. Weil da noch alles offen ist, ich da noch agieren kann. Und dieser Blick, wenn man über den Wasserfall kommt und so diese Splitsekunde, bevor man in den freien Fall übergeht, und man sieht so die Landung, man sieht dann seine befreundeten Kajakfahrer unten im Pool, die manchmal gar nicht so groß aussehen und hat so diesen einen Blick über alles, bevor es dann wieder in den freien Fall und die Action geht. Der ist wirklich schon sehr, sehr besonders.
Sehr cool. Unser Gespräch hat all das jetzt schon hinter sich. Wir sind gelandet. Adrian, es war unfassbar intensiv. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Einerseits durch diese Kabine, aber andererseits auch einfach durch die Intensität dieses Gespräches. Ich bin dir von Herzen dankbar, dass du so offen und ehrlich von den Wundern dieses Sports, von dem Abenteuer, was du erlebst, gesprochen hast, aber eben auch geteilt hast, wie verletzlich du warst und die Geschichte deines besten Freundes, den du verloren hast, das hat mich extrem berührt. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir dieses Gespräch vielleicht in einem Jahr vielleicht wieder hier fortsetzen und drücke dir die Daumen, dass du weiterhin dieses wunderbare Leben fortsetzen und ganz tolle Orte auf dieser Welt für dich entdecken und mit dem Kajak erkunden kannst.
Ja, ich danke dir. Schön, mit dir hier zu sprechen, meine Gedanken zu teilen, meine Ideen zu teilen. Ich bin mir sicher, ein zweites Gespräch kriegen wir auf jeden Fall hin. Bist ja auch gar nicht mal so weit weg von, von mir. Und ja, ich bin gespannt, worüber wir noch sprechen werden. Aber sag vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Möglichkeit, hier meine Gedanken zu teilen. Und mal gespannt, was wir noch so zusammen hinbekommen.
Das war Adrian Mattern. Und ich bin immer noch ziemlich ergriffen von Adrians Bericht, wie er seinen besten Freund verliert. Ich bin total beeindruckt, dass er über ihn spricht und nicht möchte, dass Bren totgeschwiegen wird. Und während ich mich zum einen sehr darüber freue, dass auch diese Folge dafür sorgt, dass Bren in seinen Erzählungen weiterlebt, habe ich auch das Gefühl, dass auch wir, die diese Geschichte hören und über Bren und Leben und den Tod nachdenken, ganz viel mitnehmen können. Was ich an Adrian auch sehr bewundere, ist sein Umgang mit der Emotion Angst. Er scheint ziemlich in Kontakt mit diesem Gefühl zu sein und kann sie, wenn sie auftritt, aufdröseln. Er fragt sich, wovor habe ich Angst, warum habe ich Angst, und statt dass die Angst ihn lähmt, kann er trotz dieser Angst oder vielleicht gerade wegen dieser Angst gute Entscheidungen treffen. Für mich war es auf jeden Fall eine Folge, über die ich noch eine ganze Weile nachdenken und sie reflektieren werde. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere adrenalingeladene Folge, in der es darum geht, sich aus großer Höhe in das kühle Nass zu stürzen, dann empfehle ich euch Folge Nummer 51 aus dem Dezember 2022 mit der Europameisterin im Klippenspringen Iris Schmidt-Bauer.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.